Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Der 19. Januar 2026, das ist eine neue Folge Downset Talk. Das ist ein Montag vom offiziellen NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Die Divisional Round liegt hinter uns. Sprechen wir gleich im Detail drüber. Wir sprechen über alle vier Spiele. Ich muss eine Sache vorher loswerden. Also, ja, da waren jetzt zwei spannende Spiele mit dabei. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Das war eine ganz weirde Playoff-Runde.
Ein bisschen enttäuscht. Ich bin mega enttäuscht.
Ja, ich wollte jetzt nicht direkt so draufhauen, wieder auf die Divisional.
Okay, dann hau ich drauf. Ey, ich hau gerne drauf, weil ich fand, wir haben ja kurz gestern, wir hatten ja mal ein bisschen kommuniziert während des ersten Spiels.
Da klang ich vielleicht ein bisschen anders hinter den Kulissen. Möglicherweise.
Aber ich finde. Ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob du es gesagt hast oder ich das gesagt habe, aber einer von uns hat in diesem Gespräch gesagt, dass es halt irgendwie passt zu dieser Saison, weil es einfach keine wirklich guten Teams gibt. Und jetzt, Seahawks-Fans, bitte nicht ausrasten, ihr seid aktuell das beste Team. Ja. So, wir kommen noch nachher zu Seattle. Aber es gibt, finde ich, wenige Teams aktuell, die einfach wirklich überzeugen. Und das ist ja das Thema dieser Saison eigentlich gewesen. Also, wenn ihr jetzt überlegt, was hatten wir für Matchups in der Divisional-Runde in den letzten Jahren? Irgendwie Mahomes gegen Allen, Lamar Jackson gegen Allen. So diese Kracher-Spiele, die dann halt auch geliefert haben. Und das haben wir einfach dieses Jahr so nicht. Also nicht wirklich. Und dann, klar, haben wir spannende Spiele gehabt irgendwo durch den Spielverlauf. Ja. Zumindest in zwei von vier auf jeden Fall. Aber nicht hochklassig. Spannend, aber nicht hochklassig.
Genau, und das ist der große Unterschied. Also, du hattest ja die letzten Jahre eigentlich jedes Jahr komplett recht, dass die Divisional Round das bessere NFL-Wochenende ist, weil es halt Spiele auf einem noch höheren Niveau waren und oder super enge Spiele auf einem hohen Niveau. Und dieses Jahr haben wir zwar zum Teil ein enges Spiel bekommen, aber definitiv nicht auf einem hohen Niveau. Das war so unglaublich sloppy. Weißt du, wie viele Turnover es waren insgesamt? Ich habe nachgezählt.
Ich glaube, ich habe irgendwann die Stat gesehen, es müssten 18 sein.
Ja, 20 waren es am Ende.
20?
Ja, ich habe 20 gezählt.
Hast du Turnover und Downs mitgerechnet?
Nein. Oh, krass, okay. Wir können gleich in jedem einzelnen Spiel nochmal zusammenzählen und gucken, ob wir auf die gleiche Zahl kommen.
Bitte nicht, auf keinen Fall.
Ich bin Waldorfschüler, ich bin nicht so gut mit Zahlen.
Also ich hatte halt irgendwann gesehen, dass wir bei 17 standen, spät im Texans-Patriots-Spiel. Deswegen bin ich jetzt bei.
Also, wenn man Turnover und Downs noch dazu rechnen würde, dann sind wir noch bei deutlich mehr.
Nee, stimmt natürlich. Du hast Turnover und Downs sind deutlich mehr. Nee, aber kann schon sein, dass du richtig liegst.
Also, komm, wir machen das jetzt gemeinsam. Wir haben.
Nein, jetzt zählt er die Turnover.
Wir haben 3 bei Rams gegen Bears. Wir haben 8. Du musst zusammenzählen. Bei Patriots gegen Texans. Wir haben 3 bei 49ers gegen Seahawks und wir haben 6 bei Bills gegen Broncos.
Nee, du hast ja völlig recht. Wir hatten ja 3 Turnover noch im späten Spiel und wir waren bei 17 bei nach Patriots Texans. Das sind 20, ja.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Das ist, glaube ich, sogar ein Rekord.
Ja, das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, was da abging. Das besprechen wir alles gleich. Wir müssen noch über 2 News sprechen, bevor wir loslegen, denn bis Donnerstag, wenn wir wieder reguläre News haben, ist noch ein bisschen lang, dann sind das schon alte News, jetzt keine mega überraschenden, aber es gibt 2 Teams, die einen neuen Headcoach haben. Angefangen mit den New York Giants. Es hat sich dann schon ein paar Tage vorher abgezeichnet, dass John Harbaugh der nächste Giants-Coach wird und so ist es letztendlich auch gekommen.
Genau, das war die am wenigsten überraschende Nummer letztlich, also Harbaugh war ja noch so, wir hatten am Donnerstag noch drüber gesprochen, dass er so seinen Teamkreis einengt, also Teams, an denen er Interesse hat, weil offensichtlich hatte ja jedes Team an ihm Interesse. Und da waren die Giants natürlich so der Favorit auch relativ schnell klar. Es hat dann noch eine Weile gedauert, also zwischen Schefter, Rappaport berichten, er wird zu, jetzt ist es offiziell, waren glaube ich echt nochmal 5 Tage oder sowas, also waren wirklich einiges. Was man so mitkriegt, eben viel hinter den Kulissen. Zum einen, wenn du einen Coach wie John Harbaugh holst, dann musst du als Franchise bereit sein, auch interne Strukturen zu verändern, die du vielleicht so nicht verändert hast. Also ein Beispiel kann ich mal geben, da gibt es einige, aber eins ist, glaube ich, so das Prominenteste. Harbaugh in Baltimore hat immer zum Owner reported, nicht zum GM.
Mhm.
Das ist eine Struktur, die die Giants so nicht hatten. Die mussten sie jetzt halt erstmal, also für solche Sachen musst du halt dich erstmal öffnen dann als Franchise, wenn du so einen Coach haben willst. Das sind so Kleinigkeiten, die da passieren. Dann auch Harbaugh hat immer in Baltimore mit den teuersten Assistant-Coaching-Staff gehabt. Also, dass du halt das entsprechende Budget dafür bewilligst, dass Harbaugh halt nicht nur selber natürlich viel kostet, sondern dass der dann auch sagt, ja, ich will aber auch so und so viel Millionen Dollar für meinen Coaching-Staff jedes Jahr haben. Das sind so, glaube ich, Dinge, die du als Franchise dann erstmal schlucken musst, ein Stück weit, und dich halt dafür öffnen musst. Und jetzt halt die spannende Frage natürlich, was macht der mit diesem Kader? Weil, haben wir auch drüber gesprochen, der Kader an sich ist für ein Team, das sportlich so schlecht dasteht, wie die Giants dieses Jahr dastanden, ist der Kader eigentlich nicht so schlecht.
Ja. Und dann musst du die richtigen Koordinator finden, um zu wissen,
genau,
ob Jackson genau Dart der Mann für die Zukunft ist oder nicht.
Mhm.
Aber ja, super spannende Verpflichtung und ein absoluter Coup in meinen Augen für die Giants. Und die zweite Headcoach-Verpflichtung kam dann von den Atlanta Falcons. Die haben sich nämlich Kevin Stefanski, den Ex-Browns-Coach, geholt, was für mich auch so ein bisschen, also für mich waren das ja die Nummer 2 und 3 in der wie attraktiv sind diese Posten-Liste hinter den Ravens. Und sie haben sich jetzt auf jeden Fall die zwei begehrtesten, oder diese beiden Teams haben die zwei begehrtesten Coaches schon bekommen, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube schon. Das waren auf jeden Fall die, wo man
am meisten... Mike Tomlin wissen wir ja nicht.
Genau, da geht die Tendenz eher dahin, genau, dass er vielleicht ein Jahr Pause macht. Aber ich glaube schon auch. Es waren so die Coaches, wo man auf jeden Fall am meisten gehört hat. Viele Teams wollen die, zumindest mal wollen mit denen sprechen. Ist halt die super spannende Frage da, klar. Was macht es mit der Quarterback-Situation? Weil Stefanski, wir wissen, eigentlich eine sehr spezifische Offense, ne, viel under Center, Play-Action, so. Eigentlich das, was wir mit den Falcons auch erwartet hatten mit Zach Robinson, was sie dann mit Kirk Cousins auch gespielt haben, mit Michael Penix aber halt nicht geklappt hat. Und da war ja ein großes Thema, dass sie halt mit dem nicht under Center gehen und so weiter. Da bin ich gespannt auf die Dynamik, was das mit dem Quarterback-Room macht. Ich meine, sie haben ja den Cousins-Vertrag umstrukturiert, der, wenn sie jetzt an dem festhalten sollten, wäre der sehr, sehr teuer für dann 2027. Also da würden sehr, sehr starke Garantien nochmal reinkicken, wenn sie den jetzt im Kader behalten. Aber vielleicht sagt Stefanski, das ist halt der Quarterback, mit dem ich arbeiten will. Das wird da die Dynamik natürlich auch dann sein. Ja, und dann am Ende hoffst du natürlich, dass so ein Coach dir die offensive Stabilität gibt und den offensiven Floor gibt, den die Falcons ja jetzt wirklich seit Matt Ryan mehr oder weniger suchen.
Ich bin super gespannt darauf, weil ich ja sehr viel von dieser Offense halte, was das Talentlevel angeht und generell von den Falcons. Und sie ja doch dieses Jahr dann sehr underperformed haben, gerade offensiv. Und da glaube ich halt, dass Kevin Stefanski der Richtige sein könnte, um das zu, das sozusagen zu entfesseln.
diese Offense
zu entfesseln, mehr oder weniger.
Ist ja auch so, es gibt ja auch Parallelen, also die guten Browns-Teams, ne, mit Chubb natürlich, jetzt hast du Bijan, also Chubb in seiner Prime logischerweise, jetzt hast du Bijan Robinson, immer
Line,
auch irgendwie einen Tight End viel eingebunden, genau, also gibt schon so ein paar Parallelen.
Ja, sie brauchen nur den passenden, ich würde nicht mal sagen, also Kevin Stefanski hat ja schon bewiesen, dass er auch mit jetzt nicht vielleicht dem allerbesten Quarterback mehr rausholen kann als andere Coaches, als andere offensiv denkende Coaches. Er braucht halt nur den, der am besten zu seinen Vorstellungen passt.
Wer ist es? Genau. Also, genau, wer ist es? Und wir haben natürlich da werden wir viel noch drüber sprechen mit Penix, die Situation, ist der überhaupt fit für Woche 1? Vielleicht eher nicht. Dann brauchst du sowieso eine andere Lösung. Also nur, dass ihr mal die Zahlen gehört habt, mit dem umstrukturierten Cousins-Vertrag, das war ja erst vor ein paar Wochen, haben sie sein Gehalt für 2026 deutlich runtergeschraubt, aber wenn er am dritten Tag des neuen Liga-Jahres, also da sind wir dann Mitte März diesen Jahres, wenn er da noch im Team ist, dann kassiert er, ich glaube, 68 Millionen, da sind 68 Millionen für 27 garantiert.
Hm.
So, das musst du halt wollen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja. Vielleicht, mal gucken.
Reklame. Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's, Pep!
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Reklame.
Wir gucken jetzt auf die 4 Divisional Round Games. Fangen wie gewohnt von hinten an. Und das letzte Spiel in dieser Liste war das Sunday Night Game zwischen den Chicago Bears und den LA Rams. Das war eins dieser spannenden Spiele. Es war wirklich spannend bis zum Schluss. In Overtime haben dann die Rams gewonnen mit 20-17 mit einem Game-Winning-Field-Goal. Ein Spiel, wo wir beide wahrscheinlich sehr enttäuscht waren aufgrund der offensiven Qualität, weil da haben wir deutlich mehr erwartet. Und nicht unbedingt, ich zumindest nicht, habe nicht erwartet, dass mich beide Offenses so lange so schwer tun. Und es war auch ein Spiel, wo beide Teams eigentlich, oder dass beide Teams früher hätten an sich reißen können. Sie hatten genug Chancen, da vielleicht auch sogar den Deckel schon drauf zu machen frühzeitig. Aber im Schneeregen von Chicago haben beide viel zu viele Fehler gemacht. Und du hast ja gerade davon gesprochen, dass so diese Divisional Round der Inbegriff der kompletten NFL-Saison war. Dieses Spiel war der Inbegriff der Caleb Williams-Saison, in meinen Augen. Weil, also, zwischen Genie und Wahnsinn passte nicht viel, mal wieder bei Caleb Williams. Ganz viele Bälle waren so leicht ungenau, die dann auch in Turnover resultiert sind. War dann hier und da mal off. Dann haben ein paar Receiver auch die Bälle fallen gelassen, weil der Ball wahrscheinlich auch ziemlich flutschig war. Und dann auf der anderen Seite ganz viele spektakuläre Big Plays. Eins der verrücktesten Plays der Saison. Alter. Bringt sie überhaupt erst in Overtime. Nur um dann in Overtime wieder eine Interception zu werfen, die den Rams dabei hilft, dieses Spiel dann am Ende zu gewinnen.
Also mein erster Punkt hier, bevor wir irgendwie überhaupt in Matchups und so weiter gehen, war zum einen erstmal Hut ab vor dem, was die Bears dieses Jahr erreicht haben. Ich glaube, die haben eine tolle Zukunft vor sich.
Ich fand die gestern ehrlich gesagt besser als die Rams.
Ich weiß.
Ich wurde wirklich und auch nicht komplett zu Unrecht mit meinem Hot Take auf Tour. Ich wurde an 5 Orten in Deutschland wurde ich von mehreren 100 Leuten ausgelacht. So weit weg war das nicht. Am Ende muss man sagen.
Das stimmt, ja. Ich fand die gestern besser als die Rams. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand, die Bears waren gestern besser.
Die Bears hätten besser. Aber irgendwo, also, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, dass man den Eindruck bekommen konnte, sie wären deutlich besser gewesen und hätten dieses Spiel auch gewonnen, wenn nicht so viele kleinere Fehler. Wie ich gerade schon gesagt habe, da waren so viele Playcalls dabei, die perfekt waren, wo Receiver offen waren, wo es wunderbar funktioniert hat, nur um dann entweder einen Caleb Williams-Wurf zu bekommen, der halt ein bisschen zu hoch ist, ein bisschen zu spät kommt, oder halt einen Receiver, der den Ball nicht kontrollieren kann. Und das gab es einfach zu häufig, aber sie hätten durchaus auch offensichtlich das bessere Team sein können.
Und dann hat der nächste Punkt: Ist nicht jedes Bears-Spiel irgendwie gleich dieses Jahr? Ja. Weil jedes Spiel haben sie Phasen, haben sie Drives, wo sie den Ball bewegen, wo die Offense super dynamisch aussieht, mit dem Run-Game, mit Big Plays im Passing-Game. Und dann eben, mal schläft die Offense so ein bisschen ein, mal belohnen sie sich nicht für Drives, auch mit Punkten, nur um dann mit mal mehr, mal einem völlig absurden Caleb-Williams-Play zurückzukommen. Und ich meine hier, das werdet ihr wahrscheinlich alle gesehen haben, 4. und 4, ich glaube, es sind 18 Sekunden vor dem Ende, von der gegnerischen 14-Yard-Line. Williams weicht zurück und wirft den längsten 14-Yard-Touchdown-Pass aller Zeiten.
Ja.
Und das sage ich nicht plakativ. Das ist zumindest laut Next-Gen-Stats tatsächlich der längste completed Pass in der Red Zone.
Er war 25 oder 26 Yards hinter der Line of Scrimmage, als
richtig,
er den Ball,
also der
Ball
geworfen
war, hat.
Der Ball war 51,2 Yards in der Luft. 14-Yard-Touchdown. Und dann eben in Overtime verlieren es die Bears. Sie stoppen die Rams ja sogar. 3 and out. Rams an dem Punkt, komme ich gleich dazu. Ich fand McVay echt schwach gestern. Nehmen sich da auch ein bisschen selbst aus dem Spiel, weil sie ultra konservativ werden. Sprich, ein Field Goal reicht Chicago, um das zu gewinnen. Und sie stehen schon an der 48-Yard-Line. Und Caleb nimmt einen Shot bei 2. und 8 tief auf DJ Moore. Cam Curl macht da ein tolles Play, fängt den ab. Das sieht erstmal sehr, sehr ugly aus, der Wurf von Caleb Williams. Aber wenn ihr eine Chance aufs All-22 habt, schaut euch die Route von DJ Moore an, weil die Bears haben eine vertikale Route, ich glaube, es ist Odunze, auf jeden Fall eine vertikale Route, die zwischen die Safeties geht und den eigentlich noch mit beschäftigen soll, den so ein bisschen mit tief ziehen soll. In meinen Augen muss Moore da viel schärfer flat werden, also viel schärfer Richtung Sideline gehen. Er driftet aber immer tiefer und dadurch kommt er so eklig in die Safety-Range. Und das ist dann, können wir immer noch über den Wurf von Caleb reden, ist nicht ideal platziert, okay. Aber ich glaube, dass Moore da dem Play, dass der eine richtig sloppy Route läuft und dadurch das Play mehr noch killt als der Wurf von Caleb Williams, weil das ganze Spacing einfach dann nicht aufgeht.
Also in der einen Wiederholung, nicht aus dem All-22, sondern in der einen Wiederholung, sieht es auch sehr danach aus, dass DJ Moore langsamer wird. Dass er nicht damit rechnet, dass der Ball noch zu ihm kommen kann. Dass er so ein bisschen Tempo rausnimmt. Wenn er das Tempo, was er nach dem Break hat, durchlaufen würde, ich weiß nicht, ob der Wurf dann perfekt kommt, weil er ist immer noch sehr weit voraus.
Mhm.
Aber ich könnte mir vorstellen, also dann kommt Curl, glaube ich, nicht an den Ball zumindest. Deswegen, da würde ich Caleb auch so ein bisschen in Schutz nehmen wollen bei der Interception.
Mhm. Genau. Und dann, da können wir ein bisschen mehr ins restliche Spiel noch reingehen, finde ich, weil es geht, ist so der Übergang auch dafür. Am Ende ist es für mich ein Spiel der verpassten Gelegenheiten für Chicago. Weil die Bears haben über weite Teile den Ball besser bewegt als die Rams. Eigentlich von Anfang an. Also gleich der erste Drive. Du hast diesen angetäuschten Pitch, Caleb rollt rechts raus, Pass in die Flat, 30 Yards after catch run und du hast schon gleich das erste Big Play. Dann haben sie bei dem Drive eigentlich einen Touchdown, aber Romo Dunze kann den Ball nicht fangen. Dann spielen sie Fourth Down aus, da überwirft Caleb Colston Loveland und Durant fängt den ab. Bears hatten noch dann einen guten Drive Mitte zweites Viertel, wo sie bis an die 32-Yard-Line der Rams kommen. Und da wird dann erst Swift bei 3-1 und dann Monanga bei 4-1 gestoppt. Sie hatten noch einen Turnover und Downs von der 2-Yard-Line der Rams. Da sind wir schon dann spät im vierten Viertel, wo sie Erster und Goal von der 5 haben. Dreimal mit Swift laufen, nur 3 Yards holen mit diesen 3 Runs und dann bei Fourth Down versucht Williams über die Mitte in ein enges Fenster zu werfen, ist incomplete. Die Interception im dritten Viertel, das war, finde ich, der schlechteste Wurf von Caleb Williams. Den wirft er zu kurz in Double Coverage, ist der nächste Turnover und eben dann der Pick in Overtime. Ich fand, die Bears waren deutlich dynamischer mit ihrem Run-Game. Caleb hatte wieder eine Handvoll richtig, richtig guter Würfe. Der erste Touchdown auf Moore ist ein toller Wurf. Er hatte bei diesem Freeplay, wo die Rams offside sind, hat er einen super Ball, die Sideline runter tief auf Loveland. Er hat ein paar Würfe halt auch wieder verfehlt. Das ist halt einfach immer noch Teil der Geschichte bei ihm und das wird das Nummer-1-Thema sein, glaube ich, woran sie in der Offseason arbeiten. Die Accuracy eben wirklich um 5 bis 10 Prozentpunkte hochzuschrauben. Und dann kommst du halt in diese Phase. Nach dem ersten Bears-Touchdown im zweiten Viertel waren die nächsten Drives Punt, Turnover und Downs, Field Goal, Punt, Interception, Punt, Turnover und Downs.
Mhm.
In der Phase kam halt zu wenig, wo sie die Chance hatten, sich in eine deutlich bessere Position zu bringen, um das Spiel zu gewinnen.
Ja, also ich fand jetzt nicht, dass die Rams den Ball schlecht bewegt haben, aber ich weiß, was du meinst, dass du auch enttäuscht bist von Sean McVay und der Art, wie das Spiel dann angegangen sind. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also wie sie...
Ich habe einen spezifischen Punkt, wenn du willst.
Ja, mach du den erstmal, dann sage ich vielleicht danach meine Gedanken dazu, ja.
Weil was ich nicht verstanden habe, ist ehrlicherweise eine Fortsetzung von dem Panthers-Spiel.
Mhm.
Nämlich, ich habe nicht den Gameplan nicht verstanden im Sinne von, warum die Rams nicht viel mehr versuchen, kontrollierend zu sein. Das war ja das Thema gegen die Panthers, wo sie viel vertikal gegangen sind, in meinen Augen nicht genug mit dem Run-Game und auch nicht genug mit dem Quick-Passing-Game gemacht haben. Und dann kommen sie hier in dieses Matchup, wo wir ja vorher auch viel drüber gesprochen haben. Schlechte Bears-Front, schlechte Run-Defense.
Mhm.
Rams, kein explosives, aber ein sehr konstantes Run-Game. Du müsstest eigentlich den Ball hier am Boden bewegen können, Spiel kontrollieren, die Bears an der Seitenlinie halten, Caleb unter Druck setzen, dass er schnell immer antworten muss. Da laufen die den Ball 7 Mal in der ersten Hälfte. Obwohl Stafford nicht gut war. Nur um dann hinten raus, wo die Bears den Run dann natürlich erwarten, weil die Rams eine Führung verwalten, ultra konservativ zu werden. Die hatten, ich glaube, am Ende waren es, glaube ich, 9 Runs in Folge. Erst, wo sie versuchen, halt die Uhr runterzuspielen. Inklusive Runs bei 2.12 und 3.10 vor der 2-Minute-Warning. Dadurch geben sie den Bears ja den Ball dann mit knapp 2 Minuten auf der Uhr und einer Timeout zurück. Das war viel zu konservativ. Und dann in Overtime ging das ja genauso weiter. Rams kriegen den Ball zuerst, laufen 3 Mal und punten.
Mhm.
Also erst, als sie dann die Interception in Overtime gekriegt haben, da haben sie dann nochmal das Passing-Game rausgeholt. Fand ich auch dann in einer guten Art und Weise, so ein bisschen ein bisschen mehr Quick Game, ein bisschen Ball schneller raus, aber auch ein paar Chunk Plays dadurch kreiert, kommen in Field Goal Range und gewinnen das Spiel. Aber so vom Game Management und vom Gameplan her, fand ich, war das kein gutes Spiel von Sean McVay. Und das haben wir halt nach dem Panthers-Spiel ja ehrlicherweise auch schon gesagt.
Gehe ich grundsätzlich mit. Gleichzeitig würde ich den Spiel so ein bisschen umdrehen wollen, weil du hast jetzt gerade gesagt, ja, Bears, schlechte Run-Defense, schlechte Front. Ganz ehrlich, die letzten zwei Wochen waren die Bears in ihrer Front richtig gut. Also letztes
Spiel. Sie haben sehr aggressiv auch gespielt.
Genau, ja. Und viele Blitzes, viele Leute da reingestellt oder dann reingebracht nach dem Snap, wie auch immer. Auf jeden Fall, die waren richtig gut. Die haben auch Stafford deutlich mehr unter Druck setzen können, als ich gedacht habe. Sie haben den Run besser gestoppt, so wie letzte Woche eigentlich auch über weite Strecken schon, dass sie da deutlich besser waren als eigentlich die ganze Regular Season über. Deswegen, das muss man auch dann nochmal unterstreichen, dass man vielleicht auch bei den Rams vielleicht im Vorwege ein bisschen mehr erwartet hat auch da, beziehungsweise ein anderes Spiel auch erwartet hat und dann wieder umbauen musste. Was ich am eklatanten, am meisten schockierend fand und überraschenden fand, dass sie sowohl Adams als auch Nakua über weite Strecken gar nicht ins Spiel gebracht haben. Also auch es nicht geschafft haben, Plays zu callen, die ja quasi per Scheme diese beiden Playmaker irgendwie mit reinbringen. Das haben sie dann später schon geschafft. Dann gab es diesen Jet Run von Nakua da direkt vor der Endzone, wo sie einfach mal geschafft haben, den Ball in seine Hände zu geben. So, weißt du, wo man nicht abhängig davon ist, ob er sein Matchup gewinnt oder nicht, sondern wir bringen den Ball zu Nakua. Und später dann in der Overtime waren es ja vor allem auch die beiden, die dann endlich mal liefern konnten mit diesem Catch an der Sideline von Devontae Adams, wo ich sagen muss, boah, fand ich close. Also in meinen Augen sind da die Füße schon wieder in der Luft in dem Moment, wo er wirklich Kontrolle hat, aber wahrscheinlich nicht genau genug, nicht beweisbar genug, um das jetzt irgendwie zu overturnen, weil es wurde ein Catch gecallt. Und dann hat Nakua noch diesen Catch and Run, der sie dann auch in Field Goal Range mehr oder weniger bringt. Und das fand ich eigentlich am überraschendsten, dass die Bears den Run gut stoppen können. Okay, aber dann musst du ja andere Wege finden. Und da war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, dass die Rams es so lange in diesem Spiel nicht geschafft haben.
Und da kommen wir in den anderen Punkt, finde ich. Also wir haben McVay gegen die Panthers kritisiert. Ich finde, er muss hier heute auch kritisiert werden. Wir haben Stafford gegen die Panthers kritisiert. Ich finde, er muss hier auch kritisiert werden heute.
Ja,
Stafford war nicht gut. Hat viele Bälle verfehlt. Gleich beim ersten Drive habe ich mir, glaube ich, zwei Misses aufgeschrieben. Er hat Parkinson einmal in die Endzone so ein bisschen verfehlt, wo sie einen Touchdown schon hätten haben können. Beim ersten Drive aus der zweiten Hälfte wirft er bei 3. und 4 in den Rücken von Puka Nacua. Dadurch panten sie, da war das First Down zu haben. Bei dem Drive nach der Bears Interception im 3. Viertel verfehlt Stafford mindestens ein, wenn nicht zwei Würfe, und sie panten wieder. Selbst einige der Pässe, die er angebracht hat, waren teilweise leicht in den Rücken oder solche, ein bisschen ungenau. Beim zweiten Drive Riesen-Interception-Glück bei einem Wurf in Double Coverage. Beim dritten Drive schlägt Sweat ihm den Ball raus und er hat Glück, dass Kyren Williams den recovert. Er hatte noch einen Fumble, den er selbst recovered bei einem freien Rusher durch die Mitte. Er hatte noch einen Wurf früh im 4. Viertel, der intercepted hätte werden können. Sie hatten auch teilweise Protection-Probleme.
Ja.
Also hast du auch gerade gesagt, dass die Bears mehr Druck gemacht haben. Die Bears hatten sehr viel Erfolg mit Defensive Back Blitzes und da sehe ich jetzt schon die Seahawks, die sich da die Messer wetzen für das Spiel. Der Game-Winning Drive dann halt, ähnlich wie gegen die Panthers. Mein Panthers war noch extremer dann, aber da war er halt auch wieder da. Da hat er dann die Würfe auch getroffen, da hat er die Plays gemacht. Aber ich fand, das war in Summe ein enttäuschendes Spiel von der Rams Offense. Und vielleicht hat das Wetter eine Rolle gespielt. Vielleicht hat die Hand von Stafford doch gerade mit der Kälte mehr eine Rolle gespielt.
Ich glaube, die Mischung ist einfach super unangenehm. Irgendwie ein verstauchten Finger plus dann so ein kaltes Wetter. Und das war ja,
glaube ich auch.
Also ich habe nur im Vorwege geguckt, wie kalt es werden soll. Da waren, glaube ich, so -7 Grad angesagt. Ich weiß jetzt nicht, wo wir letztendlich waren. Aber dann kam ja noch Schnee dazu. Das ist einfach eine Mischung. Dann hast du keinen Grip am Ball. Du kannst nicht richtig zugreifen, weil du Schmerzen hast und es kalt ist. Also ja, das wird nicht geholfen haben, aber gut, die Bedingungen haben beide Quarterbacks, ne? Außer den verstochenen Finger.
Genau. Ja, wobei Caleb sich ja sogar auch früh im Spiel irgendwie die Hand angehauen hat. Ich weiß nicht genau,
gefühlt
was da war.
Gefühlt hat das jeder in dieser Runde. Jeder Quarterback hatte früher oder später mal irgendwie was mit seiner Hand zu tun.
Ich finde, das ist so die Nummer. Also, ich weiß nicht, ob du noch was dazu zu hoffen hast, aber für mich war das so ein Takeaway. Sie machen am Ende genug Plays, aber sie gewinnen das Spiel, finde ich, eher auf der anderen Seite des Balls, weil die Bears zu viel liegen lassen und weil die Rams defensiv halt die Big Plays dann auch gemacht haben.
Ja, aber ich finde das, was ich eingangs gesagt habe, auch die Rams haben die Chance gehabt, dieses Spiel frühzeitig zuzumachen. Also Natürlich, in Overtime hätten sie mehr machen können und vielleicht da ein bisschen mehr Druck aufzubauen und nicht auf diese Interception angewiesen zusammen, um nicht auf diese Interception angewiesen sein zu müssen. Ja. So ist es richtig. Gleichzeitig hatten sie auch, finde ich, am Ende der regulären Spielzeit Chancen, beziehungsweise, worauf ich hinaus will, ist, mein X-Faktor war ja Special Team. Das Rams Special Team war ja so wahnsinnig schlecht, eigentlich die komplette Saison über. Hinten raus wurde es ein bisschen besser. Und das Special Team, ich habe besonders drauf geachtet, hat eigentlich einen guten Job gemacht. Hier und da mal vielleicht ein Returner, hätte man früher stoppen können. Ja, aber nur Kleinigkeiten, kein groben Schnitzer. Und gerade bei diesen Witterungsbedingungen und bei so einem engen Spiel, wo dann wirklich so eine Possession, eine Field Position entscheidend sein kann, die Bears kommen ja überhaupt nur in die Overtime oder in die Situation, Overtime zu erzwingen, weil das Special Team diesen einen Fehler macht. Mit 2 Minuten auf der Uhr, so ein mieser Punt, der keine 50 Yards tief geht und die Bears haben halbes Feld, um in die Endzone zu kommen. Das war zum Beispiel so ein Knackpunkt. Wenn du den Punt richtig weit in die gegnerische Hälfte zimmern kannst, dann ist der Weg sehr, sehr weit für die Bears, die sich ja so schon gequält haben und dieses absurde Play brauchten, um in die Overtime zu kommen. Aber dann so ein wobbly Punt bis an die 50, da habe ich schon gedacht, ach, wenn das den Rams auf die Füße fällt, das wäre super bitter.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gleichzeitig, ich will jetzt nicht zu weit vorausgreifen, wir werden natürlich am Donnerstag sehr ausführlich über das Seahawks-Spiel sprechen. Ich glaube, da freuen sich jetzt alle neutral drauf, weil es halt einfach das dritte Rematch ist, weil die ersten beiden Spiele in der Regular Season so verrückt waren zwischen diesen beiden Teams, weil es sehr viel History geben wird und zwei Teams, die sich super gut kennen. Aber ich sag ehrlich, ich bin ja wirklich neutral. Ich meine, ich hatte keine Aktien jetzt in dem Spiel irgendwie für eines der beiden Teams. Für mich im Laufe des Spiels war ich vom Gefühl her mehr so, ich finde, die Bears hätten hier den Sieg mehr verdient.
Ich war natürlich ein bisschen zwiegespalten. Ich wollte natürlich auf der einen Seite, dass die Bears so weit kommen wie möglich. Auf der anderen Seite hat der Rams-Sieg meinen ersten Sieg beschert.
Oh, ja, stimmt natürlich, ja.
Meinen okay, ersten
hatte doch,
Sieg.
Hatte ich doch Kenny Aktien Pinkett. Drin irgendwie.
Ja, du hattest Aktien. Ich hatte wirklich Aktien drin. Ich war wirklich, ich dachte so, ey, wenn die Rams mir das jetzt verhauen, nachdem alles so glatt lief, dann raste ich aus. Aber dann hätte ich ja immer noch die Bears gehabt, die weit kommen. Aber ja, ein letzter Satz noch.
Glückwunsch! Glückwunsch auf jeden
danke,
Fall.
An der danke, danke. Der Bann ist gebrochen.
Ja. Ich glaube, du hattest vor Woche 18 schon damit abgeschlossen.
Ja.
Ich hatte letzten Sonntag schon damit abgeschlossen. Ja. Aber ey, du hast dich zurückgekämpft. Glückwunsch.
Danke. Grüße an alle, die bei Discord schon meine Spielauswahl hinterfragt haben, die schon überlegt haben, wie könnte man weitermachen.
In der Offseason auch, ja, genau.
Einfach gewinnen. Einfach gewinnen, das ist die einzige oder die einfachste Lösung. Wir machen weiter mit dem Spiel vom frühen gestrigen Abend. Die New England Patriots haben gegen die Houston Texans gespielt. Und das wiederum war der Inbegriff dieser Division Round eigentlich. Mein Gott, war das enttäuschend. Das war so ein sloppy Game. 8 Turnover alleine in diesem Spiel. Die meisten in einem Playoff-Spiel seit 2015. Und das muss eigentlich auch schon Outlier gewesen sein. Also 8 Turnover in einem Playoff-Spiel, das kommt nicht so häufig vor. Wir haben auf der einen Seite CJ Stroud mit 4 Interceptions. Wir haben Drake May mit 4 Fumbles, wo natürlich dann nicht alle jetzt bei den Texans landen. Aber beide Quarterbacks hatten auf jeden Fall damit zu kämpfen, den Ball bei sich zu behalten. Da haben sie sich insgesamt nicht viel gegeben. Generell beide extreme Probleme offensiv auch hier. Das Wetter war Murks, es war sogar, am Anfang war es richtig Regen, dann war es so ein ekliger Schneeregen. Ich glaube, Graupelschauer nennt man das. Wie nennen das die Amerikaner?
Das müsstest du im Norden, müsstest du besser.
Ja, ich kenne Graupelschauer nur zu gut. Das war richtig graupelig, was da abging. Waren natürlich auch starke Defenses, alles zusammen war einfach irgendwie too much gefühlt für beide Offenses. Aber am Ende waren es die Patriots, die ja, wie ich es so ein bisschen erwartet habe, so ein paar Big Plays einfach mehr hatten und am Ende relativ deutlich sogar mit 28-16 gewinnen.
Mitte drittes Viertel hatte das Spiel 8 Turnover.
Ja. Fair. Ohne Scheiß, das Spiel ist so dahin geplätschert ab drittes Viertel irgendwann.
Es war ja wirklich ein Ballbesitzwechsel nach dem anderen, weil sie halt sich dauernd den Ball gegenseitig geben. 8 Turnover, die Patriots hatten an dem Punkt 6 First Downs, haben aber geführt. Das ist eigentlich so alles, was man wissen muss. Ja. Und ich finde, gute Defense schön und gut. Ne? Das ist ja, natürlich hat das seine Daseinsberechtigung. Natürlich wollen wir auch gute Defenses in den Playoffs sehen. Und beide Defenses haben auch gut gespielt. Aber offensiv, und da meine ich beide Teams, war das einfach zu lange nicht Playoff-würdig, was individuelle Fehler angeht. Aber auch, finde ich, was einen kompletten Mangel eines Plans angeht, um die Schwachstellen, wo wir alle wussten, dass die hier ein Problem sein werden für die beiden Offenses, um die zu kompensieren. Also das ist ja so für mich, dass ich weiß nicht, mit welcher Seite du anfangen willst, aber ich finde, bei beiden Teams musst du doch die Frage stellen, was genau war so die Gameplan-Idee? Weil, dass ihr im Nachteil hier seid, Matchup-technisch, das wussten wir alle da. Wir haben am Donnerstag ausführlich drüber gesprochen, das wusste jeder. Was war denn der Plan, um das zu kompensieren? Weil den habe ich ehrlicherweise bei beiden nicht gesehen.
Ja, lass uns vielleicht mal mit den Texans anfangen, weil da müssen wir natürlich auch über das Personal sprechen. Man ist schon ohne Nico Collins in das Spiel gegangen. Mhm. Also mit Abstand den besten Playmaker, den besten Receiver in dieser Offense nicht mit dabei zu haben gegen diese Patriots-Defense, das ist besonders bitter. Dann der zweitwichtigste Passcatcher eigentlich, oder ja doch, kann man schon so bezeichnen, mit Dalton Schultz, dem Tight End, der dann relativ früh raus musste. Du hast zwischenzeitlich noch Marks mit angeschlagen, du hast Verletzungen in der O-Line, wo ja auch Trent Brown nicht spielen konnte. Also da sind so viele Puzzleteile schon ausgefallen, dass das natürlich schon auf dem Papier ein sehr, sehr schwieriges Matchup war. Aber ja, führ gerne mal aus, was du Gameplan-technisch so kritisierst auf Texans-Seite.
Also da wäre jetzt meine erste Frage eben für Houston. Du weißt, dass du wahrscheinlich den Ball nicht laufen kannst hier, was sie auch gar nicht konnten. Du wusstest relativ früh, dass Nico Collins nicht spielt. Ich meine, dass sich dann noch dein Nummer 2 Target früh verletzt, okay, das ist bitter. Aber auch hier, wir wussten auch, das war ja so ein klares Thema. Du wusstest, deine Interior Offensive Line wird wahrscheinlich wackeln. Wir werden wahrscheinlich viel Druck über die Mitte auf Stroud kriegen. Patriots blitzen auch gerne mal einen Linebacker. Da wird es Druck geben. Wie schaffen wir Stroud idealerweise von seinem Spot wegzubewegen per Design und ihm einfache Completions zu geben? Das hätte ich gerne viel, viel mehr gesehen. Gleichzeitig finde ich, ist hier der Aspekt der individuellen Fehler oder der individuellen Defizite auch noch mal größer als auf der anderen Seite. Weil Sie sehen ja am Anfang, das erste Play war ja eigentlich genau so eins. Ich glaube, der erste Wurf ist ein kurzer Rollout. Wir wollen den Ball in die Flat werfen und Stroud wirft den deutlich off-target. Mhm. Also einfach schlecht platziert. Beim nächsten Drive droppt Christian Kirk einen Wurf bei Third Down, wo er versucht, den per Body Catch zu fangen und lässt den fallen. Wie gesagt, laufen konnten sie den Ball eh nicht. Milton Williams, über den Impact haben wir viel gesprochen, aber auch Kyrus Tonga war ja wieder mit dabei, der Nose-Tackle für die Patriots. Und die Turnover sind halt, ich finde, da müssen wir eben sehr viel über Stroud individuell auch sprechen. Die gingen nicht alle auf ihn, aber wir müssen viel über ihn sprechen, weil der übergreifende Punkt muss doch sein, wenn du so eine Defense hast wie Houston, die erste Prio für den Quarterback muss doch sein, ich darf nicht mit Turnovern das Spiel wegschenken.
Ja.
Und jetzt hatten wir dieses Spiel gegen Pittsburgh, wo er das sehr aktiv versucht hat.
Mhm.
Und dann haben wir dieses Spiel hier. Und ich meine, der erste Pick, da überwirft der Kirk einfach komplett Richtung Sideline und Carlton Davis fängt den ab. Der zweite, das war der Pick 6, der war insofern bitter, als dass es eigentlich auch so ein kurzer Play-Action-Pass in die Flat oder Richtung Flat werden soll zum Tight End. Der stolpert aber, weil der läuft so hinter der Formation durch, stolpert, fällt hin. Dadurch hat Stroud die direkte Anspielstation nicht, hat aber sofort einen Rusher frontal vor sich. Und das war so das ist meinen Coaches, wenn sie sagen, don't make a bad play worse. Weil das Play ist tot. Wo der Spieler in die Flat hinfällt, genau, nimm den Sack oder wirf ihn Richtung Sideline weg.
Ja.
Aber er wirft ihn irgendwie, versucht ihn doch irgendwie Richtung über die Mitte und dann fängt Jones den ab und trägt ihn zurück zum Touchdown. Der nächste Pick ist er über die Mitte zu Hutchinson. Der Ball ist nicht ideal platziert, aber das ist dann eher der individuelle Fehler von Hutchinson, kann den nicht kontrollieren, fängt den nicht und der Safety dahinter fängt den ab. Und dann der vierte, Outroute, Hutchinson in den Rücken geworfen, Carlton Davis fängt ihn ab. Also du hast 4 Picks in der ersten Hälfte. Ich würde sagen, 2,5 gehen klar auf Stroud, also die beiden schlecht platzierten Würfe, plus halt das, was er da macht bei dem Play-Action-Ding, wo der Thailand hinfällt. Die gehen auf ihn, der andere ist eher Hutchinson. Sprich, viele individuelle Fehler, auch von Stroud, aber auch von den Playmakern, was halt auch dann wieder passiert, wenn eben ein Spieler wie Collins fehlt und ein Spieler wie Hutchinson auf einmal solche Targets kriegt. Er hatte halt aber auch, Stroud meine ich jetzt, noch mindestens zwei Würfe, die echt auch gefährlich waren, also die noch hätten intercepted werden können. Mhm. Und ja, die Umstände sind natürlich relevant. Du hast ja auch schon gesagt, mit den Verletzungen. Dann Tytus Howard hat sich ja auch da noch verletzt, den sie für Brown auf Right Tackle rausgeschoben haben. Kein Run-Game. Die hatten 8 Rushing Yards in der ersten Hälfte. Trotzdem, für mich, der Anspruch müsste halt schon sein an Quarterback wie CJ Stroud, dass du zumindest diese Bälle, die er verschuldet, also die Interceptions, die er verschuldet, dass du die nicht wirfst in so einem Spiel. Dass du in so einem Spiel ja alles, was du kontrollieren kannst, so sauber wie möglich machst. Und das war halt ja nicht mal ansatzweise
genau
der Fall.
Genau, also weil für ungenaue Würfe und selbstverschuldete Interceptions kannst du natürlich nicht irgendwie verletzte Playmaker als Ausrede.
Genau, und auch nicht irgendwie Gameplan, keine Ahnung was. Und das war ja jetzt alles nur erste Hälfte. Also ich habe jetzt, das war alles nur erste Hälfte, was wir hier gerade besprochen haben.
Ja, in der zweiten kam dann ja einfach auch generell extrem wenig. Da kam noch 1-2 Turnover, dann kommt noch ein Fumble von Marx.
Genau, dazu. Fumble von Woody Marx, noch ein individueller Fehler, dann hatte Stroud nochmal Interception-Glück, ja, wo er den Ball in enges Fenster wirft und der fast per Tipp dann bei der Defense landet. Sie haben auch einfach super wenig Separation kreiert.
Ja, das und wiederum, das wiederum ist natürlich dann
den Ball
ein Qualitätsproblem.
Ja. Genau, das war dann auch ein Qualitätsproblem. Patriots haben natürlich auch gute Cornerbacks.
Ja.
Und dann DeMeco Ryans puntet den Ball 4 Minuten vor Schluss. 16-28 hinten. Also es ist ein Two-Possession-Game.
Ja.
Und sie haben noch eine Timeout, ja, und er puntet den Ball weg. Ja, ich meine, es ist Vierter und lang, ja, aber ganz ehrlich, was
das
war halt schon eine sehr, sehr weiße Flagge.
Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Es ist natürlich super bitter für, nicht nur für die Texans, aber natürlich auch für CJ Stroud individuell. Du spielst eine Saison, wo du in der kompletten Regular Season 8 Interception wirfst und dann in 2 Playoff-Spielen 5.
Ja, und jetzt gehen die halt wirklich mit einer. Die gehen jetzt mit großen Fragezeichen wieder in die Offseason, weil ich meine, was machst du jetzt auf Offensive Coordinator?
Gehen sie?
Also, du musst doch eigentlich jetzt schon wieder über die Offensive Line reden.
100%, aber die Fragezeichen sind für mich so eindeutig, deswegen.
Ja, aber du hast halt wieder viele Baustellen, finde ich. Wir müssen über die Offensive Line reden. Was machst du mit Offensive Coordinator? War das jetzt besser als Bobby Slowik letztes Jahr? Die Zahlen nicht, ehrlicherweise. Nee, die Zahlen auch in der Regular Season waren nicht besser. Also auch nicht die Advanced Stats, wenn ihr euch Success Rate, EPA anschaut, da waren sie nicht besser. Und ich hatte jetzt auch vom Gefühl her nicht den Eindruck, dass es viel besser war. Die O-Line hat halt ein bisschen besser gespielt und das hat dann ein bisschen mehr Stabilität gegeben. Aber die Offense war unterm Strich vielleicht marginal verbessert, aber
ja,
nicht viel.
Weil die O-Line marginal verbessert war.
Genau.
Die war halt
genau
besser als letztes Jahr, aber immer noch nicht gut. Ich finde die Baustellen so ganz eindeutig, weil behalt die in der O-Line, die dazu geführt haben, dass deine O-Line marginal besser wurde. Bau darauf auf und versuch den nächsten Schritt
nochmal
zu gehen.
Nochmal
in Sachen
O-Line-Kniffel spielst du nochmal.
Spielst nochmal O-Line-Kniffel, aber halt diesmal nicht mit du musst nicht 5-mal würfeln, also mit 5 Würfeln da reingehen in die Nummer, sondern kannst dir schon mal vielleicht 2 oder 3 beiseite legen und musst jetzt nur noch die passenden anderen 2 Würfel finden. Dafür hast du eine komplette Offseason-Zeit. Du brauchst, also ich würde Offensive Coordinator, wenn ich die Chance habe, jemanden zu bekommen, wo ich mir vorstellen kann, dass er einen besseren Job macht, dann würde ich hier auch nochmal einen Wechsel machen. Lieber nicht zu lange daran festhalten und noch einen Playmaker, noch einen Passcatcher finden, der nicht dazu führt, dass wenn Nico Collins raus ist, das Niveau wirklich so dermaßen droppt. Da sind viele junge Leute dabei, wo man vielleicht auch den nächsten Schritt erwarten kann. Higgins, Hutchinson sind noch jung, Noel ist noch jung, aber so einen, auf den du dich noch ansatzweise verlassen kannst, wenn du wirklich ganz oben mitspielen willst.
Wo stehst du jetzt? Muss ich zu viel sagen, weil wir werden in der Offseason drüber sprechen. Ist ja schon, war ja schon Jahr 3. Aber wo stehst du bei CJ Stroud?
Wie definiere ich das? Also,
wo würdest du ihn aktuell so in der Quarterback-Landschaft irgendwie, muss jetzt auch kein Ranking, aber grob einordnen. Was ist er für dich? Ist er für dich, bist du sicher, der ist in, lass mich so formulieren. Wie sicher bist du, dass der in 2 Jahren noch der Starting Quarterback für die Texans ist?
Nicht wahnsinnig sicher. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass du mit einem guten, dass CJ Stroud einer dieser Quarterbacks ist, wenn du ihm gute Umstände bescherst, dass du mit ihm auch in der Postseason weit kommen kannst. Das ist so dieser, das ist so dieser Bereich Quarterback 12 bis 16.
Exakt, da stehe ich auch. Und für mich ist das halt auch wieder mal die Parallele eben zu Jared Goff.
Das, ja, verstehe ich.
Das ist für mich genau die Kategorie, wenn du halt, wir haben ja in seiner Rookie-Saison gesehen, wenn du das Team, wenn Team und Playcaller passen, dann kriegst du halt nicht nur einen guten Ballverteiler, weil er ist ja ein akkurater Passer, sondern du kriegst diese Aggressivität auch. Das dann halt diese Play-Action-Shots, wo er sehr vertikal denkt, eben auch so ein bisschen. Goff macht es auch, aber Goff kann dann halt auch sehr konservativ teilweise werden. Aber gerade so diese tiefen Dinger über die Mitte, das ist ja so die Jared Goff-Spezialität, die wirft Stroud auch gut, wenn das drumherum passt. Aber ich finde, nach jetzt Jahr 3 und nach den Problemen der letzten beiden Jahre, im Moment muss man einfach zu dem Schluss erstmal kommen. Er ist keiner, der dir deine Offense trägt. Er ist keiner, der. Du gewinnst Spiele mit CJ Stroud, du gewinnst relativ wenige wegen CJ Stroud, finde ich.
Das mag ja sein. Ich finde, ein ganz wichtiger Faktor ist aber, was war das jetzt? Jahr 3. Ja. Also, wenn ich mir Jared Goff nach 3 Jahren angeschaut habe oder nochmal zurückdenke, 3 Jahre Jared Goff, was haben wir da von dem bekommen?
Ja, gut. Also, da war halt das erste Jahr so ein Desaster. Das ist halt umgedreht. Bei Goff war das erste Jahr Katastrophe. Und dann wurde es aber sehr schnell sehr viel besser, als er McVay gekriegt hat. Und bei Stroud war das erste Jahr super und die beiden Jahre danach sehr mittelmäßig.
Ich behaupte, CJ Stroud entweder in der Offense der Lions, wo die Protection besser ist, die Playmaker besser sind, und oder mit einem Playcaller wie Sean McVay, wie es Jared Goff dann zeitweise hatte, wäre das nicht mehr die Diskussion, die wir hier führen würden, weil ich glaube, CJ Stroud ist talentierter als Jared Goff ist es.
Talentierter, ja, aber auf der anderen Seite macht er halt auch im Moment noch mehr Fehler. Ich finde, mit Goff hast du mehr Erfahrung und das merkst du einfach, der macht weniger dieser gravierenden Fehler. Er hat sie ja auch natürlich drin, aber er macht weniger.
Also Jared Goff hat auch im Alleingang schon Playoff-Spiele weggeworfen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also Goff hat diese Fehler auch drin, aber ich finde, Stroud macht die noch mehr. Und dann ist halt die nächste Frage, das müssen wir auch nicht jetzt diskutieren, aber die Texans jetzt natürlich 3 Jahre in Folge unter DeMeco Ryans immer Playoffs gespielt, schneller Turnaround, tolle Defense. Wie lange kriegt DeMeco Ryans Geduld, wenn Jahr für Jahr die Offense schlecht ist? Das ist kein Thema für diese Offseason, aber was, wenn das nächstes Jahr wieder so ist?
Ja.
Was, wenn der nächste OC auch ein schlechtes Hire ist?
Wenn sie da einen Wechsel vollziehen. Das steht ja auch noch aus. Aber ja, da ist mir ein bisschen zu kritisch.
Aber du weißt doch, wie diese Dynamiken funktionieren. Also, schau dir Detroit an. Wenn Dan Campbell, so sehr den alle lieben und so sehr alle respektieren, wenn der jetzt nochmal einen schlechten OC hiert und die Lions verpassen nächstes Jahr wieder die Playoffs, ja, dann wissen wir alle, dass dann die Kritik kommt. Und dann wird es Fragen geben.
Zach Taylor darf Jahr für Jahr einen schlechten Defensive Coordinator heiern und keine Defense haben.
Du kannst nicht deine Nemesis als Maßstab nehmen, weil die Bengals sind halt, die bewegen sich halt mit der Geschwindigkeit von einem Eisberg. Das kannst du halt nicht, also das zählt nicht.
Gut, da werden wir auf jeden Fall in der Offseason noch drüber sprechen. Wir sprechen jetzt erstmal über die Patriots, wir eigentlich noch sprechen. Offense, ich wollte gerade sagen, die haben wir ja noch gar nicht besprochen. Ich meine, die besprechen wir natürlich auch noch am Donnerstag ausführlich, deswegen vielleicht etwas eingekürzt, weil die stehen im Championship-Game gegen die Broncos. Und trotzdem, auf dieses Spiel muss man kritisch schauen, weil ja, am Ende waren es die Big Plays, diese entscheidenden Big Plays, inklusive ein überragender Catch von Keyshawn Butte zu einem Touchdown, der das Spiel letztendlich dann auch zugemacht hat. Aber man muss ja auch kritisch auf Drake May schauen. Und du hast ja auch noch die Gameplan-Probleme angesprochen,
genau.
Die wahrscheinlich auch für alle ersichtlich waren.
Die fand ich hier auch deutlich eklatanter, ja. Weil, also ich meine, auch hier, wir wussten, du hast ein klares Mismatch an der Line. Wir haben diese linke Seite vor allem gegen die Chargers gesehen. Und das war das Mismatch, das wir erwartet haben. Klar, May hat die Fumbles. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den man anbringen muss im Nachgang des Spiels.
Weil das jetzt nicht das erste Mal war.
Eben, weil es nicht das erste Mal war. Und ich finde, einer geht klar auf ihn bei dem Scramble. Mehrere kamen halt auch ähnlich wie bei Stafford. Die hatten ja wirklich, Stafford und er hatten, finde ich, diese ähnlichen Fumbles, wo er zum Wurf ansetzt. Und in dem Moment halt der Rusher eben den Ball rausschlägt, weil einfach einer der Tackles viel zu schnell geschlagen wurde. Und da kann er sich bestimmt hier und da auch noch besser bewegen. in der Pocket, aber ich von den 4 Fumbles, ich bin so bei 2 gelandet, die finde ich, mehr auf ihn gehen, was auch zu viel ist, ne, nicht falsch verstehen. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie nicht den ganzen Gameplan viel mehr um das Quick-Passing-Game, um RPOs und sowas aufgebaut haben. Weil die Patriots haben so viele Drives verschwendet oder sich nicht eine wirkliche Chance gegeben, weil sie permanent in langen Third Downs dann waren. Und sie waren in diesen langen Downs, weil sie viel zu häufig die Drives angefangen haben mit einem Run für nichts oder einem sehr aggressiven Pass, wo sie 1-gegen-1 vertikal gehen. Und dann sind sie in 2. und lang, 3. und lang und dann killt dich diese Defense halt. Als sie mal konsequenter ins Quick-Passing-Game gegangen sind, hat es ja auch direkt geklappt. Der Touchdown-Drive, wo am Ende diesen Superball auch und einen tollen Catch natürlich auch von Stephon Diggs, wo sie den Touchdown kriegen, das war der, wo sie mal so ein paar schnelle Strikes hatten zu Boot. Ich glaube, da waren auch 1-2 RPOs dabei. So, also das hätte ich viel mehr erwartet. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum sie nicht den ganzen Gameplan viel mehr irgendwie darauf ausgerichtet haben. Und so hatten eben beide Teams überhaupt keinen Rhythmus offensiv. Ich meine, bei den Patriots hatte ich den Eindruck, sie hätten mehr rausholen können, wenn sie vom Play-Calling her nicht so eindimensional gewesen wären. Was eben natürlich auch gerade, wenn du den Ball absolut nicht laufen kannst, umso eklatanter rauskommt, weil dann diese negativen Tendenzen dann ja wirklich nochmal hochgeschraubt werden, wenn die Texans permanent in 2. und 8 und 3. und 7 irgendwie ihre Rusher dann da entfesseln können. Wo sie sich selbst halt auch wehgetan haben ein Stück weit, weil ihre Tackles dann in Pass Protection nicht standhalten konnten. Gerade auch wieder Will Campbell echt wieder gestruggelt. Und dann, ja, dann kriegst du eben diesen negativen Spielverlauf mehr und mehr. Sie hatten dann das absolute offensive Highlight. Du hast gerade schon gesagt, der Touchdown auf Boutte. Da kriegen sie eben das Shotplay, das wir auch so oft gesehen haben von dieser Offense dieses Jahr. Was wir auch dann spät im Spiel gegen die Chargers letztlich bekommen haben. Hier ein toller Catch, schlägt auch noch Derek Stingley in Coverage. Also da war wirklich alles aus Patriots Sicht dabei. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Schlusswort unter dem Spiel. Weil die Patriots, im Endeffekt machen sie halt nicht ganz so viele Fehler wie Houston. Sie kreieren mehr Big Plays offensiv. So, das ist eigentlich auf einen Satz runtergebrochen, ist das die Zusammenfassung für das Spiel.
Ja, außer, also die Fehler wären halt Fehler gewesen, wenn die Fumbles noch mehr
bei den Texans gelandet, wenn er noch mehr verloren hätten, ja.
Gelandet wären, weil Drake May steht jetzt bei 15 Fumbles diese Saison.
Absolut, das ist zu viel. Also
mit Abstand die meisten in der ganzen Liga.
Ich finde, es gibt halt zwei unterschiedliche Kategorien. Der eine ist, wenn du scrambelst und den Ball nicht richtig sicherst. Das war der erste, glaube ich, müsste es gewesen sein.
Ja.
Und dann ist der andere für mich eben, bei den anderen ist halt immer die Frage, erwartest du als Quarterback oder solltest du als Quarterback erwarten können, dass du an dem Spot, wo du gerade stehst, den Ball werfen kannst? Weil eine gewisse Protection da ist, die du einfach, also kommen gleich zu Josh Allen. Allen hatte den einen Fumble, wo sie einen Chip-Block und den Tackle auf Nick Bonito haben und keiner von denen kriegt die Hände an Bonito und der rennt einfach frei durch auf Allen. Da, finde ich, kannst du dem Quarterback keinen Vorwurf machen. Und ich finde, da gab es bei May gestern auch 1-2, wo du dem Quarterback keine großen Vorwürfe machen kannst, dass er vielleicht noch mehr Awareness hat, wie er die Pocket spielt. Ich glaube, das ist eine absolut faire Kritik.
Naja, vor allem in diesem Matchup, wo du weißt, dass deine linke Seite vielleicht überfordert ist. Da kannst du nicht jedes Play davon ausgehen, dass du da jetzt easy zum Wurf kommen kannst. Du musst ein bisschen Awareness haben, weil es gab auch 1-2 Plays, wo es sich angedeutet hat, dass da jemand an ihn rankommt, wo die Pocket schon so ultra klein war. Natürlich brauchst du dann auch den Mut und musst vielleicht Mindestmaß Vertrauen in deine O-Line haben, aber wo du ja weißt und wo es dann auch in dem Spiel schon mehrfach vorgekommen ist, musst du vielleicht ein bisschen mehr Awareness irgendwie dafür haben, dass du schneller den Ball loswerden musst, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr die Pocket hochsteppen musst, um da ein bisschen mehr Platz zu bekommen.
Und ey, guess what? Da werden wir fürs nächste Spiel auch drüber sprechen, wenn die nach Denver gehen.
100%. Wenn Josh Allen den Ball fummeln kann, dann kann Drake May das erst recht. Wir sprechen aber jetzt noch über die Seattle Seahawks. Wir schauen auf den Samstag. Die haben gewonnen gegen die 49ers mit 41-6. Das war deutlich. Das war auch auf der einen Seite zumindest leider unter anderem aufgrund von einfach zu vielen Verletzungen nicht playoff-würdig. Und dieses Spiel ging von Anfang an nur in eine Richtung. Das Spiel ging los mit einem 95-Yard-Kickoff-Return-Touchdown von Shahid, den man erst im Laufe der Saison geholt hat. Hat sich schon bezahlt gemacht, auf jeden Fall. Aber sie hätten es wahrscheinlich auch ohne diesen Touchdown gewonnen, möglicherweise. Ja. Weil wie einfach willst du es einem Gegner machen, haben sich die 49ers gefragt, leider in diesem Spiel. 3 Turnover. Und bei Turnover sind ja Turnover und Downs nicht mit dazu gezählt, weil da waren auch noch mal 3 mit dabei. Und wenn du so meine Notizen zu diesem Spiel durchgehst, ey, ich weiß nicht, ich müsste nochmal nachzählen, wie oft da steht, kurzes Feld, Dank, halbes Feld, weil, also für die Seahawks jetzt gesehen. Denen wurde es sehr leicht gemacht, weil die haben am Ende 41 Punkte mit 281 offensiven Yards kreiert.
Ja.
Das sollte eigentlich so nicht sein. Aber die Seahawks haben hier wirklich ja nochmal unterstrichen, dass sie aktuell, so macht es den Anschein, das beste Team der NFC sind. Und Sam Darnold, der ja fraglich war für dieses Spiel, worauf ich aus Kenny Pickett Sicht ein bisschen drauf gehofft hatte, der hat jetzt sein erstes Playoff-Spiel oder den ersten Playoff-Sieg errungen.
Ja, den ersten, ich glaube, bei seinem fünften Team. Das ist nämlich auch eine so eine historische
Nummer. Aber die haben ja nicht immer Playoffs gespielt.
Nein, aber dass der quasi bei fünf Teams als Starter war, bevor er sein erstes Playoff-Spiel als Starter gewinnt.
Ja, krass, ja.
Ich glaube, das hat es nur ein oder zweimal gegeben. Und es ist auch der deutlichste Playoff-Sieg in einem Duell zweier Division-Rivalen seit 1968, was den Punkteabstand angeht. Ja, wenn wir so ein Spiel haben mit einer relativ klaren Favoriten-Außenseiter-Situation, stark dezimiertes Team auf der einen Seite, relativ gesundes Team auf der anderen Seite, Favorit ist zu Hause, also eine klare Ausgangslage, dann wird so ein Spiel ja in der Regel nur spannend, wenn der Außenseiter eben diese außergewöhnlichen Big Plays sich holt. Und hier ist halt von Anfang an das Gegenteil passiert.
Ja.
Mit dem Kickoff-Return-Touchdown, der nächste Drive der Niners endet mit einem Turnover und Downs, wo sie bei Fourth Down so ein Option-Pitch-Play mit Kyle Juszczyk versuchen. Der Drive danach endet mit dem Fumble von Jake Tongues, der natürlich auch der Backup nur von Kittle ist und spielen muss, weil Kittle verletzt ist. Als die Niners Offense den Ball das nächste Mal danach hatte, war es schon 17-0 Seattle.
Ja.
Und dann, ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben, immer wieder gute Field Position für die Seahawks Offense. Die bestrafen die Fehlers, die Niners machen. Und die Niners Offense hatte ja unterm Strich sogar, also die Probleme, die sie hatten, waren ähnlich wie die vor zwei Wochen. Ne? Sie wurden halt nur viel härter bestraft und sie haben viel mehr noch mit Turnovern und sowas zu kämpfen gehabt.
Und sie haben viel besser den Ball bewegt. Also das muss man schon festhalten.
Die Niners Offense.
Ja, als in dem Spiel vor zwei Wochen? 100%.
Ja, insgesamt haben sie schon besser den Ball bewegt.
Sie haben halt den Ball zu oft hergegeben, sie haben die Turnover und Downs, sie haben die Fourth Downs nicht geschafft, sie haben es dreimal versucht, keinmal geschafft. Du hast die Turnover noch dazu, aber ich fand nicht, dass sie, also gerade zu Beginn fand ich schon, dass sie den Ball also deutlich besser bewegen konnten. Ich fand auch, dass Purdy am Anfang gut gespielt hat. Aber
ich fand Purdy generell also gemessen an den Umständen, auch wenn es also mit 6 Punkten da so ein bisschen weird ist, aber Purdy war nicht das Problem.
Du guckst auf dieses Ergebnis und denkst, okay, die 49ers sind hier ja komplett untergegangen. Am Ende haben die 236 zu 281 Yards, du hast 15 zu 19 First Downs.
Ja, aber mit Garbage-Time-Production.
I know, aber trotzdem, ganz am Anfang oder relativ früh im Spiel, habe ich mir notiert, ja, sie schaffen, also als es, ich glaube, das war das erste Field Goal, die ersten Punkte, die sie gemacht haben. Das war ein richtig guter Drive. Da haben sie den Ball gut bewegt. Sie haben halt dieses ganze Spiel über zu wenig aus dann den guten Momenten gemacht und dann halt zu viel aus den schlechten sozusagen. Also zu.
Ja, genau.
Das Pendel ist zu wenig in die eine, dafür zu viel in die andere Richtung geschwungen.
Genau, also ich habe mir das sogar auch so aufgeschrieben. Ich meine, sie machen das Field Goal eben dann zum 3-17.
Genau.
Kriegen dann ein 3-and-out, also stoppen die Seahawks Offense ganz schnell, kriegen den Ball zurück, machen noch ein Field Goal mit einem langen Drive. Und dann war es 6-17. Und das war so der Moment, wo ich dachte,
da Hail Mary noch fast gecatcht.
Vielleicht geht da irgendwie was, ja. Also so 6-17, irgendwie, okay.
Ja.
Gut, dann haben die Seahawks halt direkt mit einem langen Touchdown-Drive geantwortet und 24-6 gestellt. Und dann ist natürlich schon wieder eine andere Nummer. Ich fand aber auch Purdy, fand ich ähnlich wie vor zwei Wochen. Am ehesten kamen gute Plays, weil er mit seinem Pocket-Movement viel kreiert hat. Da haben wir nach dem Eagles-Spiel auch drüber gesprochen. Es waren aber halt einzelne Plays. Also, wo er halt irgendwie kreiert, auch einen riskanten Ball noch spät irgendwie diagonal übers Feld wirft, hier und da mal so ein Second-Reaction-Play, das er macht. Aber eben halt einzelne Plays. Da musste CMC ja auch noch zwischendurch mal raus mit einer Schulterverletzung. Tongues musste dann auch noch raus mit einer Knöchelverletzung. Und dann kam halt die Turnover noch in der zweiten Hälfte. Der Strip-Sack von DeMarcus Lawrence. Die Interception von Purdy. Und das ist halt auch so ein Ding, dann wirfst du halt zu deinem dritten Tight End, Luke Farrell. Purdy erwartet offensichtlich, dass der mehr nach innen kommt. Farrell kommt nicht richtig nach innen. Ernest Jones gewinnt am Catchpoint und holt sich die Interception. Und dann ist es eben auch, und ich finde, das war so für mich der verbindende Faktor zu dem Spiel vor zwei Wochen. Es ist einfach eine Defense, gegen die San Francisco schematisch nicht viel macht. Das fand ich, war hier auch nochmal ein klarer Takeaway, weil das war so das Thema. Selbst, wir haben ja von Shannon auch Spiele gesehen. wo die Verletzungen hatten und wo sogar mehr Spieler gefehlt haben, ehrlicherweise offensiv gesprochen, als jetzt hier, weil im Endeffekt war es Kittel zum Start des Spiels. Williams hat gespielt, Ricky Pearsall hat gespielt. Also es war Kittel und das ist natürlich ein gravierender Ausfall. Aber wir haben von den Niners schon gesehen, wo die deutlich mehr gehandicapt sind, was das Personal angeht, offensiv. Und trotzdem über Scheme, über Playdesigns den Ball bewegen. Das war hier einfach nicht der Fall und es war vor zwei Wochen auch nicht der Fall. Und du hast jetzt halt eine relativ klare Situation, wo die Seahawks-Defense auch strukturell so klare Antworten auf diese Offense hat. Kyle Shanahan hat jetzt 163 Spieler als Coach der Niners auf dem Konto. Die sind nur viermal unter 7 Punkten geblieben.
Mhm.
Und zwei dieser vier Spiele waren in den letzten zwei Wochen. In Seattle Woche 18, Seattle Divisional Round. Und das ist halt dieses Thema, das wir auch vor dem Spiel angesprochen haben. Shanahans Offense funktioniert zum einen klar, indem sie den Ball läuft, was sie halt nicht können gegen diese Front. Und dann, indem sie eben aus Run-Looks gute Matchups und generell Vorteile im Passing-Game kreieren. Beides nehmen die Seahawks komplett weg, weil sie konsequent aus einer leichten Box heraus den Run stoppen können. Auch das wieder am Samstag. Viel mit zwei tiefen Safeties, sitzen auf den tiefen Routes. Selbst wenn Purdy mal Zeit hatte, weil die Protection war teilweise ja gar nicht so schlecht, selbst wenn er mal Zeit hatte, war halt niemand offen. Und dann hast du diese starke Defensive Line, die den Run eben stoppt, auch ohne mehr Hilfe. Du hast sehr gute Spieler dahinter, wie Nick Emmanuel, die dir diese Flexibilität auch geben. Und dann hast du halt eben die Niners, die dann schematisch nicht viel, da keine wirklichen Ansatzpunkte finden. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie Shanahan sich vielleicht anpassen wird, weil der Trend in der Liga ja schon sehr klar aktuell so ist, dass du viele dieser Top-Defenses oder auch Defenses, die über ihrem, vielleicht über ihrer individuellen Qualität spielen, also wenn an die Chargers zum Beispiel denken, an die Saints dieses Jahr auch denken, die können halt genau das sehr, sehr gut machen, aus einer leichten Box den Run verteidigen, auf deinem ganzen Play-Action-Passing-Game sitzen. Und da haben wir bei den Niners schon jetzt hier gesehen, in den beiden Spielen gegen Seattle, überdeutlich, wie sie an Grenzen gestoßen sind.
Ja, ich fand die Protection dann in den Plays, wo was kam, vielleicht ganz gut, aber zu häufig nicht gut. Es gab einen Drive, der dann am Ende auch in einem Turnover und Downs geendet ist, bei 4. und 3, wo Purdy dann gesackt wird. Da hat er in fast jedem Play relativ schnell Druck bekommen, hat das ganz oft gut gelöst und dann bei diesem 4. und 3 hat er halt Instant Pressure, also wirklich sofort sofort gesackt. Also da war man auch.
Es wurde auch immer schlimmer. Genau. Es wurde auch schlimmer mit der Protection im Laufe des Spiels.
Aber also natürlich offensiv zu wenig gemacht, zu viele Fehler, zu viele Turnover und Downs. Aber selbst wenn die nicht gewesen wären, stellt sich mir die Frage, hätte diese Defense überhaupt genug machen können, um das Spiel eng zu halten? Weil ja, natürlich die Seahawks Offense hatte eine herausragende Field Position nach der nächsten, haben wir schon besprochen. Wie gesagt, du musst eigentlich sonst mehr machen, auch was offensive Production angeht, um 41 Punkte zu erzielen. Aber die Defense der 49ers, die haben ja gar nichts gemacht. Das wirkte richtig weich. Das waren ganz oft die falschen Calls zur falschen Zeit sozusagen. Also es gab zwei, die mir da besonders hängen geblieben sind. Da gab's ein Play, wo sie so eine Cover-2 haben, wo die Spieler aus der Box sich in die zwei tiefen Zonen fallen lassen. Also erst relativ nah an der Line of Scrimmage stehen und dann tief fallen. Und die Seahawks callen halt so ein End-Around-Screen. Ja, das ist halt genau das falsche Play, weil da, wo der Screen hingeht, da, wo die O-Line vorblocken möchte, da waren eben noch Leute, die sind aber tief gedroppt und dann brauchst du einfach viel zu lange, um nach vorne zu kommen. Das war der perfekte Call auf dieses Play. Und dann ich glaube, es war eine ganze Weile später, aber dann zum Beispiel auch eine ganz simple Nummer. Die 49ers wollen blitzen, bringen Druck über die rechte offensive Seite. Ja, und es ist ein Outside-Run nach links. Weißt du, es ist halt so, da hat leider auch dann timing-technisch gar nichts gepasst. Und dann guckst du halt auf das Personal und dann kannst du noch so gut gecoacht sein, wenn die Play-Calls nicht passen und die individuelle Qualität nicht passt. Ich glaube nicht, dass die 49ers selbst mit einer etwas fehlerfreieren Performance offensiv hier eine Chance gehabt hätten, dieses Spiel zu gewinnen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also mit einer fehlerfreien, ich weiß gar nicht, wie das großartig ausgesehen hätte. Also für mich fängt das Problem viel struktureller, weil wo wären die Antworten gewesen, um diese Defense zu schlagen? Ich meine, das ist generell natürlich eine Frage, die wir bei Seattle stellen müssen. Die eine Offense, die das mehrfach geschafft hat dieses Jahr, kommt jetzt am Sonntag. Mhm. Sprich, da werden wir noch drüber sprechen, wenn die Rams dann im Championship-Game in Seattle sind. Aber jetzt außerhalb von Teams, die halt irgendwie ein Top, weiß ich, 6 Run-Game haben und vielleicht die beste Passing-Offense in der NFL, ja, okay, klar, dann hast du wahrscheinlich Möglichkeiten. Aber rein strukturell gedacht haben wir ja einfach auch kaum mal Offenses gesehen, die Seattle in der Hinsicht wirklich vor Probleme gestellt haben diese Saison.
Was sagst du zur Seahawks-Offense? Müssen wir da vor Donnerstag noch groß analysieren am Ende?
Eigentlich, also,
wie gesagt, leichter Job.
Ehrlicherweise hast du schon, den Großteil hast du schon gesagt, mit dem wie, was sie so an offensiven Output hatten, um auf diese Punktzahl zu kommen. Die große Frage war ja mit der Bauchmuskelgeschichte eben von Darnold und so, wie viel Power kann der in die Würfe packen?
Ich glaube, da hatte der halt ein bisschen Angstbauch weh dabei.
Also, da war ja früh wirklich auch, der hatte einen Rollout nach links, wo er wo du ja wirklich dann, wenn du dir das überlegst, rollst nach links raus oder bewegst nach links, musst du dann deinen Körper zurück nach innen drehen und dann den Ball werfen. Das ist ja quasi maximaler Stress auf diese linken Bauchmuskeln, diese äußeren. Kein Problem, er hat auch einen Wurf über die Mitte, wo er richtig gut Power in den Wurf packt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihn da irgendwie groß limitiert. Und dann haben sie es halt kontrolliert. Also Quick Game, ich mochte es auch, dass sie früh im Spiel offene Completions kreiert haben. Und dass es wirklich so ein ganzheitlicher Ansatz dann war, weil Seattle ist das kompletteste Team in der NFL. Die haben eine Elite-Defense, die haben ein Elite-Special-Team, die haben eine Offense, die Big Plays liefern kann. Und was wir ja dann haben wollen eben, was so ein bisschen das Texans-Thema auch, du willst ja einfach halt nur, dass die Offense A, das Spiel nicht wegwirft und B, genug macht, um eben dann als Gesamtteam gewinnen zu können. Das haben sie halt hier mehr mit dem Run-Game gemacht, auch nachdem Zach Charbonnet raus musste, verletzt. Einfach riesige Räume für Kenneth Walker. Also gerade auch in der Red Zone, da haben die Niners halt irgendwann sind die da auch dann eingebrochen, einfach mit der defensiven Front.
Weil wir hier inhaltlich vielleicht nicht ganz so viel zu analysieren haben, beziehungsweise es am Donnerstag ja noch tun, kann ich ja hier schon mal meinen Hot Take, vor allem hot nach diesem Spiel, wo Kenneth Walker 3 Touchdown-Runs hat und was waren es am Ende? 116 Yards für 6,1 im Schnitt läuft. Mhm. Zach Charbonnet ist, glaube ich, der bessere Running Back.
Oh, ich fand eigentlich immer, die beiden ergänzen sich sehr, sehr gut.
Tun sie auch, tun sie auch, 100%.
Die Zahlen für Walker sind halt insofern irreführend, als dass, ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird gesehen haben. Es waren jetzt keine schwierigen Reads, die Kenneth Walker da machen musste, weil die Räume waren halt dann, gerade bei diesen Red Zone Runs, echt riesig.
Wie gesagt, nach diesem Spiel werden mich wahrscheinlich einige Seahawks-Fans für bescheuert erklären. Ich glaube, dass wenn Zach Charbonnet irgendwo Leadback wäre, würde er einen besseren Job machen als Kenneth Walker. Das lasse ich einfach mal so stehen.
Die Verletzung soll auch nicht schlimm sein, ne? Also werden wir natürlich am Donnerstag drauf schauen, aber die Verletzung soll nicht schlimm sein. Jetzt nichts irgendwie Katastrophales. Ob es jetzt reicht für Sonntag, müssen wir natürlich abwarten.
Ein Spiel haben wir noch, das vom frühen Samstagabend, die Denver Broncos gegen die Buffalo Bills. Das war sehr spannend. Aber auch das war sehr sloppy. 33 zu 30 am Ende in der Overtime für die Denver Broncos, die ins AFC Championship Game einziehen. Das ist die gute Nachricht. Ja, sie spielen dieses Championship Game gegen die Patriots. Die schlechte Nachricht ist, sie werden das ohne Bo Nix tun müssen. Weil das kam, glaube ich, für alle überraschend, diese Meldung nach dem Spiel. Bo Nix hat sich den Knöchel gebrochen. Die erste Reaktion darauf war, wann denn das? Das war kurz vor Ende. Ich glaube, so zwei Plays vor dem Ende soll er sich den Knöchel gebrochen haben. Hat dann noch weitergespielt. Wie gesagt, ein, zwei Plays inklusive Kneel Down vor dem Field Goal. Ohne mit der Wimper zu zucken, hatte ich das Gefühl. Also wenn man ganz genau hinschaut und es weiß,
so ein leichtes Humpeln,
er bewegt sich unrund. Ja, das sollte man auch, wenn man sich einen Knöchel gebrochen hat. Aber der wird leider ausfallen für dieses nächste Spiel und gegebenenfalls einen Super Bowl, falls es dazu kommt. Das ist natürlich für ihn individuell und natürlich auch für die Broncos eine unglaublich bittere Pille, die man da schlucken muss.
Also das war wirklich komplett aus dem Nichts. Das Spiel ist vorbei, Broncos gewinnen. Der Clip, der erstmal rumgeht, überall ist Josh Allen, der da wie ein Häufchen Elend auf seiner Pressekonferenz sitzt.
Oh Gott, das hat mir das Herz gebrochen.
Das war wirklich, also das hat mir echt auch leid. Und vor allem war ja Sean Payton, hatte ja seine PK schon gemacht, der war ja schon durch. Ja. Man kommt da nochmal zurück vor die Presse, die da halt noch im Presseraum sitzen. Und er sagt halt so, ja, leider schlechte Nachrichten, Bo Nix hat sich den Knöchel gebrochen, OP ist am Dienstag. Also völlig aus dem Nichts. Wenn ich Sean Payton, wenn ich das richtig verstanden habe, war das, es gab dieses Play, das müsste gut 6 Minuten, glaube ich, noch auf der Uhr in Overtime sein, so ein designter Run nach links, mhm, wo er so ein bisschen einen blöden Hit einsteckt. Da steht er auf, humpelt so leicht und dann beim nächsten Play wirft er den tief auf Mims, das ist die Pass Interference von Tre'Davious White. Und dann kniet er nochmal ab.
Genau.
Bewegt sich da so nach rechts und da anscheinend hat er sich nochmal irgendwie wehgetan. Ja, und jetzt natürlich, also unfassbar, jetzt kriegen wir Jarrett Stidham im AFC Championship Game, der, ich glaube, dieses Jahr noch gar keinen Pass geworfen hat. Ich weiß nicht, ob er letztes Jahr einen geworfen hat. Ja, das wird natürlich, da werden wir am Donnerstag dann ausführlich drüber sprechen.
Ist das nicht sogar ein Revenge Game für Stidham?
Haben die Patriots den sogar gedraftet, ja.
Ja, ich glaube, es war vor allem dieses vorletzte Play. Ich weiß nicht, ob da noch jetzt was bei dem Kneel Down passiert ist. Aber da sieht man zumindest, dass der Knöchel irgendwie so verdreht wird. Wie du schon sagst, also steht auf, geht wieder ins Huddle zurück. Erklärt halt auch so ein bisschen, warum dieser Ball auf Mims wie eine krasse Bogenlampe da rauskam und mit so wenig Power hinterm Ball, wenn du wahrscheinlich nicht wie normal in deinen Wurf steppen kannst. Du darfst jetzt aussuchen und vor allem für alle Bills-Fans, die überlegen, wann wollen wir über die Refs sprechen? Jetzt gleich oder am Ende?
mach ruhig gleich, können wir gerne direkt machen.
Ich meine, es war natürlich die süße Rache für Sean Payton, was Ref-Calls in den Playoffs angeht, nachdem der vor einigen Jahren ja mal, muss man so ehrlich sagen, schon betrogen wurde. Hier waren es natürlich nicht so krasse Fehlentscheidungen, aber wir müssen über die Schiedsrichterentscheidungen sprechen, weil die waren diskutabel gegen Ende des Spiels. Da gab es 3 PI-Entscheidungen, die alle zugunsten der Bills zugunsten der Broncos getroffen wurden. Und dann natürlich noch diese Entscheidung, diese Interception-Entscheidung, wo Brandon Cooks den Ball erst fängt, damit auf den Boden aufkommt, der Ball ihm aus den Händen gerissen wird und das Ganze als Interception für die Broncos gecallt wird. Das sind natürlich dann 3 Entscheidungen, die so gehäuft auftreten gegen Ende eines Spiels, dass selbst wir hier, die sowas gerne mal ausklammern, besprechen müssen.
Okay, ich habe 2 klare Takes dazu. Zum einen, bei den Pass-Interference-Strafen waren die Refs einfach sau inkonsequent. Weil die haben einfach, manche haben sie gecallt, wo ich gesagt hätte, eher nicht. Dann haben sie welche gecallt, die in meinen Augen weniger waren. Also da kannst du, finde ich, auf jeden Fall ihnen einen Vorwurf machen. Bei der Interception verstehe ich ehrlich nicht, warum da so viel drüber gesprochen wird. Weil das ist für mich ein völlig klarer Call. Also ich sage ehrlich, im Live. Und ich kann euch mal kurz mitnehmen. Also für uns war das ist ja immer so ein bisschen tricky.
Ja, das hast du kommentiert sogar.
Nee, ich habe das Spiel danach kommentiert.
Bevor du kommentiert hast, genau.
Ja. Genau, aber das ist ja für uns immer so ein bisschen tricky, wenn du solche Situationen hast, wo ein Spiel vorher ist und das andere direkt dran anknüpft. Weil du hast ja keine Ahnung, wie viel Zeit hast du vorher. Also ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche hatte ich ja das Sunday Night Game mit den Patriots. Da hatten wir super viel Zeit, da hatten wir eine halbe Stunde Zeit. Und da ist natürlich ein ganzer Vorlauf geplant und alle möglichen Elemente, die ja auch alle eingestudiert sind und so weiter. Die fallen halt in so einem Spiel alle weg, wie jetzt hier, wenn das andere davor in Overtime geht. Wir standen quasi im Backstage-Raum, wenn ihr so wollt, also direkt neben dem Studio, wo Patrick und Björn kommentiert haben, das Ende von dem Spiel, und haben halt gewartet, okay, wann ist fertig, wann müssen wir rein? Sprich, wir haben das halt live im TV da einfach gesehen. Und meine erste Reaktion war, okay, das ist eine Interception. Meine zweite Reaktion war, als ich die erste Zeitlupe gesehen habe, das ist ein Catch. Und als ich dann die dritte Zeitlupe gesehen habe von der anderen Seite, war es für mich völlig klar, das ist eine Interception. Weil
also war es ja doch nicht Brandon so Cooks, klar, wenn du innerhalb von 3 Wiederholungen 3
Mal wenn du dann die Zeitlupen gesehen hast, war es klar. War es ein klarer Call. Und ich hoffe mal, jeder, der irgendwie auf Twitter seine Meinung da sehr lautstark rausposaunt, hat sich zumindest die Mühe gemacht, eine Zeitlupe anzugucken. Ich finde, also es ist ein völlig klarer Call für mich, weil Cooks ist ja nicht down mit Possession, nur weil er den Boden berührt und der Verteidiger an ihm dran ist. Das ist ja nur down, wenn er davor auch den Catch completed hat. Genau. Und der Football-Move kann natürlich auch sein, er fällt mit dem Ball zu Boden und kontrolliert den dabei.
Genau.
Dann ist es ein Catch und fertig. Aber das passiert ja nicht.
Genau.
So, deswegen, für mich ist das jetzt, also wenn man sich das mal zweimal anguckt, eine relativ klare Nummer. Er hat den Ball, completet den Catch nicht, geht zu Boden, verliert die Kontrolle, bevor der Catch abgeschlossen ist. Dann landet der Ball auf ihm, landet nicht auf dem Boden. und Jaquan McMillan macht ein tolles Play, klaut den, wenn man so will, bevor er den Boden berührt und ist Interception. Also für mich ist das ein völlig korrekter Call.
Für mich war das zu keinem Zeitpunkt ein Catch. Zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Nicht im Live, in keiner Wiederholung. Das ist kein Catch. Ich verstehe, dass das eine Kackregel ist, dass daraus eine Interception wird, nur weil er den Ball klaut.
Ja, aber ehrlich gesagt nicht mal das, weil ganz ehrlich, wenn wir uns mal kurz den Verteidiger wegdenken und dann stellt euch diesen Catch vor und alles andere passiert gleich. Cooks verliert die Kontrolle und der Ball fällt dann auf den Boden.
Dann ist ein Incompletion.
Dann sagt jeder, das ist ein Incompletion.
Genau. Ich verstehe mich nicht falsch. Sehe ich ja 100% genauso. Ich mag nur die Regel nicht, dass du eine Interception bekommen kannst, wenn du einem Spieler vom Boden quasi den Ball klauen kannst, der ansonsten wahrscheinlich einfach auf den Boden gefallen wäre, dass daraus eine Interception oder ein Turnover resultiert.
Okay, ja, ja.
Nach dem Regelwerk muss das eine Interception sein. Das ist nur ein Catch, wie du schon gesagt hast, wenn er Kontrolle hat, er einen Football-Move macht. Dafür gibt's doch diese Regel mit dem Football-Move. Du musst ein, zwei Steps machen. Ja, wenn er den direkt fallen lässt, wie du schon sagst, dann ist es eine Incompletion. Fertig, aus.
Genau.
Ich mag nur die Regel nicht, dass du halt für dieses Klauen, wenn du das Rausreißen des Balls aus den Händen eines Gegenspielers, dass du dafür mit einer Interception belohnt werden kannst. Aber ja, muss wahrscheinlich so sein, weil ich habe jetzt auch keine gute Alternative parat. Also in meiner Wunschvorstellung wäre es dann eine Incompletion, so dass der Verteidiger dafür sorgen kann, dass er eben die Kontrolle verliert und das wird dann eine Incompletion. Aber klar, er nimmt ihn ja raus und hat ihn ja dann. Dann muss es eine Interception sein. Aber 100%. Bei den PIs bin ich sogar noch ein bisschen mehr auf Seiten der Refs als du. Dass die eine inkonsequente Linie haben, auch innerhalb eines Spiels, das ist ja, das wissen wir ja mittlerweile, das ist ja fast in jedem Spiel leider der Fall, dass du nicht immer weißt, was ist jetzt eine PI und was nicht. Ich finde, gerade die ersten beiden, also kommen ja zwei tiefe Bälle nach links, habe ich mir bei beiden aufgeschrieben, finde ich beide, also der No-Call bei der ersten, finde ich richtig. Ich finde den Call bei der zweiten richtig, weil Sutton da am Arm klar gehalten wird und dann sogar noch den Arm einmal behindert nach oben zu gehen, als er zum Ball gehen will. Also Sutton jetzt mit beiden Armen zum Ball, der eine wird behindert. Das ist halt die Definition von der Pass Interference. Und dann die Nummer bei Mims, die fand ich close, aber auch hier nach Wiederholung, er ist halt einfach zu früh dran am Arm und am Körper.
Ja.
Und verhindert damit möglicherweise einen Catch. So, und dann sind das halt einfach drei richtige Calls in meinen Augen.
Ja, wie gesagt, ich finde es richtig, es anzusprechen, weil viele darüber diskutieren.
Ich kann auch den Unmut verstehen, weil das sind alles enge Calls. Das sind jetzt, gerade die PIs, das sind welche, die du in anderen Spielen auch schon mal andersrum gesehen hast. So, wo sie gecallt oder eben nicht gecallt wurden. Deswegen kann ich da einen Frust verstehen aus Bills Perspektive, gerade weil das so ein enges Spiel war und dann die Calls so spät im Spiel, aber in meinen Augen, wie gesagt, bitter, aber gerechtfertigt.
Ja.
So. Wie kommen wir jetzt in die Analyse hier in dieses Spiel?
Wir können ja vielleicht von Diskussionen über mögliche Fehler zu richtigen Fehlern kommen, nämlich zu Bills Offense. das ist vielleicht die leichte Überleitung. Weil, also ich finde, es gibt eine Statistik, die es relativ schön auf den Punkt bringt. Die Bills hatten 11 Drives, 6-mal scoren sie, 5-mal haben sie Turnover. Hm. Und wir können über so viele Sachen sprechen. Es gab so viele Turning Points natürlich. Wir haben jetzt einige schon angesprochen mit den Strafen, mit der Cooks-Nummer. Wir können über Fumble, das ganze Fumble-Thema sprechen, wo die Broncos natürlich mit den Recoveries irgendwo Glück hatten und selber einmal Glück hatten, wo sie ihr eigener Fumble wegen der Offside-Strafe nicht zählt. Das ist alles richtig. Aber man kann sich nicht so viele Fehler in einem Playoff-Spiel erlauben. Auswärts, beim Nummer 1-Seed noch dazu. Und erwarten, das zu gewinnen. Das hat Josh Allen ja nach dem Spiel auch völlig klar so angesprochen. Und sie hätten es ja beinahe noch gewonnen, weil Denver's Offense halt dann doch auch wieder, was wir ja oft von den Broncos gesehen haben, in dieses Tief irgendwo abtaucht im dritten Viertel, weil Allen Plays gemacht hat, weil das Run-Game dann für die Bills da war. Ich fand auch dann Allen als Passer in der Phase, was Pocket-Movement angeht, auch was die Big Plays angeht, fand ich richtig gut. Sie kriegen den Touchdown zu Coleman in der Red Zone. Der Touchdown auf Kincaid ist ein toller Wurf von Josh Allen. Ich hätte gerne gesehen, dass sie noch mehr beim Run-Game geblieben wären. Dass es dann am Ende in den entscheidenden Momenten zweimal Receiver sind, die das Play nicht machen können für dich, ist für mich ehrlicherweise auch wirklich so ein Full-Circle-Moment, weil wir so oft darüber gesprochen haben, warum machen die nichts auf Receiver? Warum sind die nicht aggressiver? Die brauchen eine Nummer 1 Wide Receiver. Und dann hast du eben das Cooks-Play, das haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Das Play davor ist ja 2.10 von der eigenen 37 und die Bills an dem Punkt brauchen ja ein Field Goal, um das Spiel zu gewinnen. Und Allen hat Mecole Hardman tief. Ist kein leichter Catch. Den muss Allen auch, oder kann Allen auch besser noch platzieren. Aber Hardman kriegt beide Hände dran, kann ihn aber nicht sichern. Der ist incomplete. Und dann hast du das Ding von Cooks danach, wo er den Ball nicht sichern kann und der Interception endet. Das war ein Spiel, also das waren die zwei Momente, wo ich wirklich dachte, das fasst einfach zusammen. Und es war dann in Summe was ein Spiel, in dem Buffalo in meinen Augen das gewonnen hätte, hätten sie ein sauberes offensives Spiel abgeliefert. Und das haben sie nicht mal ansatzweise. Und jetzt endet halt wieder eine Postseason für die Bills mit so einer Niederlage. Dieses Mal nicht durch Patrick Mahomes, sondern gegen ein Broncos-Team, das rechtzeitig aufgewacht ist offensiv. Aber eben auch, weil die Bills sich dann so oft selber in den Fuß geschossen haben. Wir können gerne über die Turnover noch im Detail sprechen. Aber ich glaube, unterm Strich wird Buffalo an dieser Niederlage länger zu knabbern haben, als jetzt irgendwie nochmal an einer Niederlage gegen Kansas City.
Ja, zu 100%, vor allem, weil, also im Fußball sprechen wir immer davon, dass die Bayern-Verfolgerteams, die müssen halt da sein, wenn die Bayern schwächeln. Sondern es kommt alle paar Jahre mal vor, dass die vielleicht mal eine nicht so gute Saison spielen und dann musst du eben da sein, dann musst du ready sein. Und wenn du das hier in die NFL übersetzen wirst, ist halt, ja, wenn die Chiefs halt dann mal schwächeln, so, wenn dieses Jahr dann gekommen ist, so wie es dieses Jahr der Fall ist, dann musst du als Team wie die Bills, dann musst du da sein. Dann musst du das jetzt für dich nutzen können und darfst nicht. Die Broncos in allen Ehren. Aber dann musst du ready sein. Dann musst du auch die individuelle Qualität haben, um dann das beste Team in der AFC zu sein, wenn du mal nicht an den Chiefs eben scheitern kannst. Und deswegen ist der Frust halt hier natürlich doppelt groß, weil das war eine Chance. Who knows, ob sie die in den nächsten Jahren wiederbekommen. Vielleicht kommt dann ein anderes Team, was in der AFC halt noch schwieriger schlagbar ist. Oder die Chiefs sind wieder zurück. Wissen wir nicht. Dieses Jahr war die Chance da und sie lassen die halt hier ja nicht kläglich liegen, aber halt irgendwie bezeichnend, wie du es ja beschrieben hast, bezeichnend liegen. Dadurch, dass sie einfach die fehlende oder ja nicht die individuelle Qualität in Sachen Playmakern haben und dann eben natürlich diese Fehler.
Und also, die Turnover, genau. Und die Turnover, meine, da war ja alles dabei.
Genau, also, du hast einen Katastrophenfumble direkt vor der Halbzeit von Allen.
Ja, der den Broncos 3 Punkte schenkt.
Genau, weil du direkt in Field Goal Range bist. Du hast den Blindside-Hit, den du schon vorhin angesprochen hast, wo man natürlich
der
auch
geht nicht auf Allen.
Genau, Allen ein bisschen in Schutz nehmen musst, aber auch da sind die Broncos ja direkt in der Red Zone. Und dann bekommen die Broncos ja noch mal halbes Feld sozusagen nach der Interception von Allen. Und das sind dann halt 3 Turnover, wo die Broncos schon in hervorragende Field Position bringst. Ja,
das und der erste Fumble, der Fumble von James Cook, wo die Bills ja eigentlich voll rollen. Also die laufen den Ball danach belieben, das ist relativ früh im Spiel.
Ja, stimmt, da kam ja noch einer vorher, ja. Sorry, den habe ich vergessen.
Genau, wenn die den Drive zu Ende spielen, dann steht es halt 14-3.
Ja.
So, und das war ja auch so ein Knackpunkt. Da haben auch ein paar Broncos-Spieler nach dem Spiel drüber gesprochen, dass das für sie so ein erster richtiger Turning Point war, weil wenn du hier 14-3 hinten liegst gegen die Bills, wer weiß, wie das dann weitergeht. Das war auch ein absoluter Knackpunkt, der sehr, sehr, sehr früh passiert ist, deswegen vielleicht nicht ganz so prominent, aber auch so ein kritischer Moment. Und dann die Bills haben 449 Yards gehabt offensiv. Die hatten 28 First Downs, die waren 3 von 5 in der Red Zone. Also, das hättest du sofort unterschrieben, wenn du Buffalo bist vorher, gegen wirklich gute Broncos-Defense natürlich. Die Broncos machen halt 16 Punkte aus den Turnovern, bestrafen die Fehler, die Buffalo gemacht hat, und Buffalo hat einfach zu viele Fehler gemacht.
100%. Und dabei ging es ja, wie du schon gesagt hast, gut los. Also alleine dieser der Call, der dann zum Touchdown von Mecole Hardman geführt hat, der übrigens genau das gleiche Play war wie der Touchdown-Pass von Mecole Hardman im Super Bowl damals auch für die Chiefs.
Stimmt, ja. Tom and Jerry war das.
Hieß das so?
So hieß das Play-Call bei den Chiefs.
Ja, ja. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber es war wirklich einfach exakt das gleiche Play. Mecole Hardman täuscht einen eine Motion auf die andere Seite an, bricht ab, geht wieder nach außen und Surtain verliert ihn da komplett aus den Augen. Ja, und dann gab es ja neben den offensichtlichen Turnovern auch noch so Kleinigkeiten, wie dann, ja, Allen überwirft Dawson Knox quasi zum Game-Winner, den hätte man da haben können. Und stattdessen machen sie ein Field Goal aus 50 Yards für die Overtime. Da war ja die Chance zum Beispiel da, das Spiel zuzumachen. Und dann hinten raus, wir haben ja geschrieben während des Spiels, in der Overtime, ich habe dir geschrieben vor dem letzten Drive, so, das werden die Broncos jetzt machen, weil die Bills wirkten platt defensiv. Die Bills wirkten richtig platt. Man konnte denen dabei zusehen, wie sie müde werden. Und das ist natürlich verständlich, weil die Broncos hatten eine Woche Pause. Und du spielst in Denver.
In Mile High.
Ja. Genau. Du spielst auf einer Höhe, die nicht alle gleich wegstecken, die einfach anstrengender ist. Vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist, wenn du da nicht alle zwei Wochen spielst. Aber vor allem natürlich dann zusätzlich noch mit der Woche Pause. Du hast richtig gemerkt, wie du den Stecker bei den Bills defensiv gezogen hast. Und ja, so war es letztendlich.
Ich glaube auch, dass einige der Pässe der Fehlstrafen daher kamen, dann, dass sie einfach nicht mehr hinterherkamen. Und dann kommen ja auch so Undiszipliniertheiten rein. Also bei der einen Pass-Interference, über die ja diskutiert wurde, selbst wenn der Ref die Flagge nicht wirft, hatte ja Joey Bosa dieses absolut verheerende Roughing the Passer, wo der wirklich drei Schritte noch, also das gleiche Play, wo der drei Schritte noch macht und Bo Nix noch umnietet. Die Flagge ist ja auch geflogen. Also wenn es dann keine Pass-Interference gewesen wäre, dann wäre es halt Roughing the Passer gewesen.
Ja. Hast du noch was auf deiner Liste? Müssen wir
Broncos Offense,
ja, also ich würde ja, Broncos Offense wir müssen wir viel, besprechen, auch wenn.
Genau, ich fand, sie haben sehr kontrollierend angefangen, auch mit viel Quarterback-Runs, hatten wir ja vorher drüber gesprochen.
Ja, gerade zu Beginn. Mehrere genau, Drives am Leben eingebaut.
Ja. Fand ich auch sehr gut, also war ja genau das, was ich sehen wollte von der Offense.
Ja.
Lil Jordan Humphrey droppt den einen Touchdown. Sie verlieren Pat Bryant mit einer Gehirnerschütterung beim ersten Drive, nachdem der, ich glaube, die ersten drei Targets waren alle zu ihm. Dann hatten sie einmal Glück, wo Nix und RJ Harvey irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Run sein sollte oder ein Play-Action-Fake, auf jeden Fall geht da irgendwas schief, Ball fummelt oder Ball ist auf dem Boden, springt aber zu Bo Nix zurück. Ich mochte aber eigentlich, wie sie ansonsten in das Spiel gegangen sind. Also zum einen mit den Quarterback-Runs. Ich mochte auch, dass Nix vertikaler statt so horizontal gespielt hat. Natürlich haben die immer noch ihre Pässe bei zweiter und lang ins Backfield und so, das kommt immer noch vor. Und die Offense ist auch, fand ich dann immer wieder, auch gerade in der zweiten Hälfte, wo die dann so eingeschlafen sind, wieder ein Ticken zu konservativ geworden. Die Bills haben auch mehr Zugriff bekommen mit ihrer Front, sind da aggressiver geworden, sind auch aggressiver auf die Rollouts und die Quarterback-Runs gegangen. Aber stilistisch von der Broncos Offense ein bisschen mehr vertikal zu Beginn. Nix fand ich auch insgesamt, wie gesagt, auch er teilt dieses, die Offense schläft zwischendurch ein, auch er hat auch ein paar Bälle verfehlt und so, aber ich mochte viel von dem, was er im Positiven gemacht hat. Also der Touchdown zu Humphrey ist ein guter Wurf aus der Bewegung heraus, mit einem Verteidiger schon quasi direkt vor ihm. Der Pick ist natürlich ugly, wirft den direkt zum Defensive Lineman, der sich nach hinten Coverage zurückfallen lässt. Er hatte noch ein anderes Play, wo er ein bisschen Glück auch hatte, weil halt die so viele Pässe in die Flat werfen und da springt Epenesa hoch und kriegt die Hände dran. Da triggern Defenses natürlich auch drauf. Aber nach diesem Durchhänger dann im dritten Viertel, dann kam halt die Shotplays. Am Ende war er 3 von 4 für 82 Yards und 2 Touchdowns bei tiefen Pässen. Der Wurf, der Touchdown auf Mims zum 30-27,
ja,
der war sensationell gut. Das war auch einfach smart. Da attackieren sie direkt den Backup-Corner, der rein musste, weil die Bills halt noch eine Verletzung hatten. Also einfach sowas ist dann natürlich auch Teil von so einer Sean-Payton-Offense irgendwo.
Ja.
Und ich fand, gerade wenn man bedenkt, dass das Run-Game für Denver ja mal wieder ein kompletter Non-Faktor war. Also wirklich, am Ende Jaleel McLaughlin hatte 4 für 21 und Harvey hatte 6 für 20. Das war einfach nicht da. Gerade wenn man das bedenkt, fand ich, hat Nix wirklich viel Positives gemacht. Und das ist natürlich unfassbar bitter, dass es jetzt so endet. Und dass wir nicht mal dieses Spiel kriegen. Weil ganz ehrlich, so wie die Patriots gespielt haben, die Broncos wären hier schon auch ein Stück weit der Favorit gewesen.
Ja, aber ey, Nick Foles hat auch einen Super Bowl gewonnen.
Ja, es gibt ja ein paar Backup-Quarterbacks, die reinkamen. Alle von denen kamen aber halt irgendwie so mit 3-4 Spielen. Also die hatten ein bisschen die Chance reinzukommen. Die wurden nicht ins Championship-Game reingeworfen.
Wenn schon, denn schon. Ja, super bitter. Wir werden natürlich am Donnerstag darüber sprechen, wie das die Chancen oder wie sehr es die Chancen limitiert der Broncos. Aber ich finde, dass du halt Von allen Teams, die jetzt noch über sind, sind die Broncos, glaube ich, die am wenigsten jetzt individuell vom Quarterback-Play abhängig sind, weil sie A, eine unglaublich gute Defense haben, B, offensiv, schematisch sehr gut eingestellt sind. Ja, C habe ich leider nicht. Da muss man schon bilanzieren. Natürlich ist es ein erhebliches Downgrade, wenn Jared Stidham für Bo Nix reinkommt. Aber vielleicht, ich weiß nicht, Jared Stidham, der war auch nicht so mobil, ne? Das ist...
Ja, das wird schon ein massives Downgrade natürlich, sein. Natürlich. Weil er Nix eben bei all den Schwächen, die er halt hat.
Ja, natürlich.
Gerade, also die zwei Qualitäten, die er der Offense auch gibt, die auch, finde ich, oft brauchen, auch weil Sean Payton so konservativ called, sind halt seine Runs und die Shotplays. Das war ja letztes Jahr auch schon so. Das war ja als Rookie auch schon so.
Das wollte ich auch gar nicht nehmen. Ich wollte Broncos-Fans eher ein bisschen Hoffnung machen. Dass die Baseline halt schon sehr hoch ist, höher als bei vielen anderen Teams.
Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen Stidham gucken, was ich so vor dem Draft über den geschrieben habe und was wir so bisher gesehen haben von ihm in der NFL. Und dann, da sprechen wir am Donnerstag drüber.
Ja, lang genug war dieser Moon-Talk. Nach der Divisional Round. Jetzt gibt es nur noch zwei Spiele vor dem Super Bowl. Kommenden Sonntag um 21 Uhr AFC Patriots gegen Broncos und dann 0.30 Uhr in der Nacht auf Montag Rams gegen Seahawks. Da sprechen wir am Donnerstag drüber. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.